Folge 388 des Discovery Panel, Folge 1 von Staffel 3 von Lower Decks.
Wow, das waren ganz schön viele Zahlen für den Einstieg.
Ja, ich meine, jetzt haben wir schon mal die Leute, die Mathe nicht mögen, abgehangen. Jetzt können wir mit den Leuten arbeiten, mit denen wir Mathe machen können.
Es ist vor allem richtig Mathe gewesen.
Es gibt Formeln, es gibt Gleichungen, Vektoren und so weiter. Nee, gibt's alles nicht. Aber wir werden diese Folge besprechen. Hast du schon Lust?
Aber eine Berechnung, die mir dann spontan in den Kopf geht, ist, dass inklusive dieser Folge es jetzt noch 12 sind, die wir bis zur was denn nochmal? 300 oder 200? Bis zu 400 brauchen.
400, genau.
Es wird die 400, stimmt, die 300 haben wir schon, nee. Was haben wir denn mal so groß gefeiert? War das die 300 oder die 200?
Das weiß ich nicht, aber wir müssen auf jeden Fall, wir haben in einem Monat, glaube ich, 5-Jähriges und bis dahin müssen wir einfach noch 12 Folgen machen. Dann sind wir 5-Jähriges und 400 zur Folge gleichzeitig.
Das kann ja nicht so schwierig sein.
Ich glaube auch, das ist ungefähr das, was wir vorhaben.
Ja, noch ungefähr, also noch 3 Folgen Lower Decks und 100 Folgen Star Trek 4, aber das ist ein anderes Thema.
Aber Überraschung, wir besprechen diese Episode von Staffel 3, diese Episode Grounded, Startverbot, werden wir in einer Folge besprechen. Haben wir jetzt uns überlegt.
Wir wagen mal was Neues. Wir müssen auch ab und zu mal Neuland gehen.
Genau, Neuland, Sie betreten Neuland. Direkt nach der Musik.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen, wir eröffnen das Discovery Panel feierlich zur ersten Folge der dritten Staffel Lower Decks. Hast du eigentlich alles schon gesagt, kann ich mir alles sparen. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich keks. Also du hast eben gefragt, ob ich Bock habe. Ich habe richtig Bock. Ich hatte auch richtig Bock auf diese Folge, als ich dann jetzt den Fernseher einschaltete und die Staubschicht runternahm, weil es ist schon eine Weile her.
Den Fernseher?
Ja.
Hast du es im Fernsehen geschaut?
Ich habe es im Fernsehen.
Wo lief's denn?
Es lief auf dem ersten, ist ja Prime, ne? Amazon Prime,
the first.
Ist das
die neue Zeitrechnung? Amazon Prime liegt auf der 1,
ich
auf
weiß
der 2 ist dann Disney Plus, auf der 3 ist Netflix und auf der 4 wird dann irgendwann Paramount Plus landen.
Ich bin mir nicht sicher, mal gucken, wie lange noch Netflix auf der 3 ist. Netflix feiert morgen übrigens, am Tag nach unserer Aufnahme, am 28.08.2022 haben wir uns hier zusammengefunden, an einem Sonntag, verdächtig früh, das müssen wir gleich noch besprechen. Morgen, am 29.08.2022 wird Netflix 25 Jahre alt. Wahnsinn, oder?
Das ist sehr schön. Damals haben die ja immer noch CDs verschickt.
DVDs.
DVDs ja, hieß das damals
unter
schon.
Anderem.
Ja. Apple TV Plus würde dann auf der 9 liegen. Das ist so ein Geheimtipp. Kann man da suchen. Man findet immer was Gutes,
oder so,
aber man muss es erstmal finden.
Ja. So. Ja. Ja, ist richtig, genau. Ist nicht schlecht.
Ja, du hast schon gesagt, wir nehmen hier gerade an einem Sonntagnachmittag auf. Das haben wir, glaube ich, noch nie getan.
Nee, ich glaube auch, das haben wir tatsächlich noch nie getan. Es fühlt sich auch sehr komisch an. Es ist hell draußen, blauer Himmel, die Sonne scheint.
Im Normalfall ist das hier eine Late-Night-Show. Jetzt gerade tanzen die Vögel draußen und es scheint irgendwie ein richtig schöner Tag zu sein. Wir wissen nichts Genaues, weil wir ja hier drin sind und diese Episode machen. Ist das nicht schön, Leute? Nur für euch.
Nur für euch und für uns ein bisschen.
Für uns ein bisschen,
ja.
Genau. Wir müssen nämlich ein bisschen klären, was in dieser Episode alles passiert ist. Meine Gott. Da war wieder so einiges los und da lohnt es sich doch mal einen Blick drauf zu werfen. Richtig, Sebastian?
Absolut. Ein bisschen
die ModeratorInnenstimme hier.
Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, du bist richtig on fire. Wir sollten es nicht tun, irgendwie so früh aufzunehmen. Dann hast du zu viel Energie, das tut dir nicht gut.
Das ist richtig.
Ja.
Normalerweise, genau. Ich muss mein Energielevel irgendwie auf 30% runterfahren und dann kann ich normal reden.
Was ich sagen wollte eigentlich eben ursprünglich ist, dass, also wir haben es, glaube ich, schon nach der zweiten Staffel einmal thematisiert, aber wir können es ja nochmal kurz anreißen. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir das thematisiert haben, aber ich finde es durchaus bemerkenswert, dass mich so eine animierte Serie so glücklich machen kann. Also allein die Tatsache, dass es sie wieder gibt, hätte ich vor ein paar Jahren, glaube ich, noch nicht gedacht. Also ich war ja immer schon durchaus Freund von animierten Serien, ne? Aber das Gefühle der Vorfreude, das fände ich schon bemerkenswert. Lower Decks hat einiges geschafft.
Die hatte ich auch, genau. Ja. Es ist, glaube ich, auch tatsächlich, ich glaube, darauf kann man sich einigen, es ist die derzeit beliebteste Star Trek-Serie von den neuen Serien.
Wahrscheinlich auch am breitesten beliebt, ne? Also so genau. Trifft, glaube ich, so die meiste, wie heißt denn das? Die größte, ihr wisst schon.
Ja, genau. Also ich weiß es auch nicht genau, was du meinst, aber ich habe im Gefühl, was du meinst, aber ich kann es nicht beziffern.
Ja. Querschnitt könnte man, den größten Querschnitt an Star Trek-Fans vielleicht.
Ja, sowas. Das kann man auch so sagen, ja. Genau. Also gleichzeitig werde ich vielleicht, nee, es ist keine Kritik, aber ich werde mal etwas anmerken, worüber man mal nachdenken kann, aber erst am Ende dieser Folge.
Oh, das ist gut. Ich möchte nämlich noch nicht aus dieser doch leichten Feierstimmung, in der ich mich befinde,
Es ist auch weiterhin eine Wohlfühlfolge. Es ist eine Wohlfühlfolge, das kann ich schon mal teasern. Und auch diese Bemerkungen werden nicht die Stimmung trüben, aber zumindest mal kurz ein paar Bemerkungen machen. Sebastian, sollen wir sofort reinsteigen? Weil mein Pad ist voll, pickepacke voll, ne? Und das soll hier eine Einzelfolge werden, nicht so wie bei Star Trek 4.
Ja, das ist völlig in Ordnung. Wir müssen auch mal ein bisschen an der Zeit ziehen, an der Zeit ziehen.
Zeitziehen machen wir hier. Das ist quasi Zeitziehen, ja.
Wow, der super Gag aus zwei Gehirnen gleichzeitig. Mega. So, dann lass uns doch wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Alles andere ist ja völlig substanzlos offensichtlich.
Exakt. Ab nächster Folge wieder auch Feedback. Das hatten wir jetzt natürlich noch nicht, weil wir jetzt mal in der Logik von Lower Decks bleiben und das Star Trek 4 Feedback in den Star Trek 4 Folgen machen. Das heißt, wir starten sofort.
Star Trek 4 Folgen ist so
einmal. Wir starten sofort in das Team
hinter der Folge. Meinst du, es gibt Leute, die haben mal nur einen Star Trek 4 Podcast gemacht? So über, weiß ich nicht, 150 Folgen vielleicht einfach
wir
nur Star
das machen sollen.
Wir hätten das machen sollen, das stimmt.
Spotify verkaufen oder sowas, meine Güte. Wir sind aber einfach zu blöd für sowas.
Ja, das ist so, richtig. Ja.
Das Team hinter der Folge. Autor dieser Folge, Chris Cooler. Dieser Name könnte dir schon etwas sagen, vielleicht irgendwo im Hintergrund deines Gedächtnisses.
Weil denn niemand ist cooler.
Oh. Tut euch das auch manchmal weh?
Ja, mir auch.
Ich habe aber gehört, dieser Commodore 64 Spruch bei Star Trek.
Der ist ganz gut angekommen.
Ja. Also Chris Cooler hat schon die zweite Folge der ersten Staffel und die zweite Folge der zweiten Staffel geschrieben. Die erste, zweite Folge der ersten Staffel hieß Envoys und die zweite der zweiten hieß Keyshawn His Eyes Open.
Ja.
Jetzt hat er sich hochgearbeitet und darf die erste Folge schreiben. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Ne?
Ja. Und mittlerweile nächste Staffel dann die nullte.
Ja, wir werden sehen. Mittlerweile 7 Folgen der HBO-Animationsserie Close Enough geschrieben, die sehr hoch bewertet wird. Da geht es irgendwie um so Coming of Age zwischen den 20ern und den 30ern. Und hat 7 Episoden von Wreck geschrieben, das hatte ich dir schon mal erzählt, das ist diese Lost Comedy.
Ja.
Whatever.
Ja, ich erinnere mich daran, aber genau, dunkel.
Ja. Erstmal damit übrigens Mike Mahan nicht als Autor einer Auftaktepisode, das war in den letzten beiden Staffeln anders.
Interessant, ja. Meinst du, der verliert langsam die Lust?
Nein, überhaupt nicht, glaube ich nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Will niemals die Lust an Star Trek verlieren. Regie vom ganzen Bums hat Jason Surek geführt. Stichwort da ist DuckTales.
Ah ja, ja. Da haben wir schon auch des Öfteren drüber gesprochen.
Das ist jetzt seine 5. Episode nach dem Staffelauftakt von Staffel 2, Strange Energies, dann Mugato Gumato, Where Pleasant Fountains Lie und First Contact in der zweiten Staffel.
Ja.
Das, wie gesagt, seine 5. Zuletzt hat Surek übrigens auch wieder als Storyboard-Artist gearbeitet.
Oh.
Und zwar für eine Kurzfilmserie für The Boys von Amazon. Also da gibt es irgendwie jetzt animierte Kurzfilme, die irgendwie auch noch ins Web gekippt werden.
Ach was.
Er hat da die Episode Laser Babies Day Out vom animierten Spin-off The Boys Diabolical begutachtet.
Also es gibt halt irgendwie eine neue Staffel The Boys, glaube ich. Ne?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Folge gesehen, hat mich erstmal nicht gekriegt. Ich würde ihm noch eine Chance geben, aber es läuft ja so viel anderes.
Ich weiß, aber gerade du als führender Marvel-Experte.
Ich muss sagen, ich fühle mich nicht wohl in der Rolle eines Marvel-Experten, denn ich bin es erstens nicht und zweitens möchte ich es Stand jetzt auch nicht werden. Stand jetzt.
Ist in Ordnung.
Ja, und wenn du möchtest, können wir damit schon in die Episode reingehen, meine Güte.
Meine Herren, schnell geht es hier heute alles, ja. Aber bitte, ich bin ganz Ohr.
Was ist dir als allererstes aufgefallen?
Dieses neue Star Trek-Logo oder ist es gar nicht neu? Aber das ist schon neu, ne?
Für uns ist das neu,
ja.
Denn wir haben Strange New Worlds nicht gesehen.
Ah ja, richtig.
Da gibt es diesen Videobumper auch davor.
Ah.
Das scheint jetzt so ein Ding zu sein, mit dem sich die Star Trek Universe-Serien irgendwie zusammenfinden, weil dieser Bumper auch für Lower Decks leicht aktualisiert wurde. Also bei Strange New Worlds war es die Enterprise, die da rumgeflogen ist. Jetzt ist es die Cerritos.
Ja.
Wenn ich jetzt mal eins und eins zusammenzähle, dann sehen wir wahrscheinlich ähnliche Varianten für Prodigy Prodigy, Picard und Discovery. Ich bin nur gespannt, welches Raumschiff es denn in Picard ist, was das dann davor rumfliegt.
Irgendwie. Die Enterprise E.
Ja, maybe. Vielleicht sehen wir die ja tatsächlich. Oder die Enterprise F oder sowas. Ja. Keine Ahnung, was für eine Enterprise da gerade am Start sein könnte. Hast du außerdem mal in die Nebelwolken geguckt bei diesem kurzen Bumper?
Ja, ich hab tatsächlich einmal zurückgespult, weil ich gedacht habe, unten rechts in der Nebelwolke ein Gesicht entdeckt zu haben. Aber das, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das nicht einfach auch meine Fantasie war.
Es war ein Gesicht, ach, aber kein menschliches.
Ja.
Es war der spektrale Koala.
Okay.
Erinnerst du dich an Staffel 2? Da gibt es irgendwann mal einen, ich weiß nicht, ob es ein Ensign ist. Ich glaube, es ist ein Ensign, der verschiedene Bewusstseinszustände erreicht und auf einem Bewusstseinszustand, ah, einen relativ hohen, sieht er einen spektralen Koala.
Ja, stimmt. Ja. Okay.
Genau, und der ist auch in diesem Bumper jetzt.
Natürlich.
Ja, oh, wichtig. Ja, so auch mal so reinbauen da.
Ja. Wenn wir auf dem Detaillevel weitermachen, dann ja.
Ja, abwarten würde ich. Naja, gut. Also, hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz. Was wird hier passieren?
Ja, ich höre immer auf mein Herz.
Und wir starten dann in diese Episode mit einer Meldung von FNN, dem Federation News Network. Wo haben wir das letzte Mal gesehen?
In dem Short Track Children of Mars.
Sehr stark, da war es zum ersten Mal zu sehen. Ja. Es ist tatsächlich danach zu sehen gewesen im Star Trek Picard Piloten Remembrance. Und im Star Trek Picard ist es dann öfter nochmal vorgekommen, wobei wir ausgehen müssen, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass das dasselbe Netzwerk ist, für das auch Jake Sisko während des Dominion-Kriegs gearbeitet hat. Es gibt zwar noch andere, ja, aber das hier ist offensichtlich das populärste.
Aber es wurde nicht keine benannt bei DS9, ne?
Nee, bei DS9 wurde es nicht benannt. Sprecherin vom Federation News Network ist Sylvia Rond. Name, es tut eigentlich nichts zur Sache, ich wollte es nur mal gesagt haben.
Weil du ihn kennst.
Ja, weil er da drüber stand.
Ja.
Aber drunter stand noch was, da waren nämlich Untertitel.
Gott sei Dank, ich hab zuerst gedacht, okay, ich muss jetzt jedes Mal zurückspulen, aber das Problem, was ich hatte, ist, wenn ich auf Pause drücke bei Amazon Prime, dann ist genau diese Anzeige mit Startplay, Untertitel, tralala, genau über diesem Band drüber, weißt du? Also ich kann es dann genau nicht lesen. Und dann habe ich gedacht, ah ja, komm, scheiß drauf. Andi wird's ja eh erzählen.
Richtig, du kannst dich auf mich verlassen. Ja. Also, erster Untertitel, Admiral Jellicoe verbannt die Zebulon Sisters von Sternflottenschiffen im aktiven Dienst. So.
Ja.
Okay. Stichworte werden gedroppt. Also, es ist endlich wieder Jellicoe. Den kennen wir erstmalig aus Chain of Command von TNG.
Ne? Jellicoe, sag mir auf jeden Fall, was das ist, dieser harte Hund, ne?
Genau, das ist dieser harte Hund, der auf die Enterprise kommt, um dann quasi Vertretungskapitän zu sein.
Ja.
Auf Deutsch heißt die Episode, glaube ich, die geheime Mission auf Celtris 3. Wir erfahren in dieser Episode, dass er den Waffenstillstand zwischen der Föderation und Cardassia 2367 verhandelt hat und als jemand, der gut mit Cardassianern kann, bekommt er dann eben das Kommando über die Enterprise D, als Picard gerade auf dieser Undercover-Mission ist.
Mhm.
Und das macht er ursympathisch.
Ja, richtig sympathisch. Der spielt sich sofort in die Herzen nicht nur der Zusehenden, sondern auch der ganzen Crew.
Absolut. Autoritärer Stil ohne Ende.
Ja. Ne?
Troy muss Uniform tragen.
Ja, ne? Ja, das ist das Schlimmste, glaube ich, was der Brückencrew passieren konnte. Ich habe mich auch gefragt, wie der mit der Art Verhandlungen, Friedensverhandlungen führen kann. Aber naja, gut, vielleicht hat er da ja noch eine andere Seite.
Ja, vielleicht ist auch dieses Autoritäre. Er hat noch eine andere Seite, das wird ihm auch noch gezeigt, in dieser Folge. Aber das Autoritäre, vielleicht ist es auch gut gegenüber den Cardassianern. Vielleicht brauchen die das auch.
Das könnte natürlich sein.
So. Der wollte, um das so noch zu Ende zu führen, er wollte immer, dass seine Anwesenheit auf der Brücke angekündigt wird, ne, so Captain on the Bridge und sowas. Ne, das war Picard immer völlig egal.
Ja.
Und das Schlimmste ist, Livingston, der Fisch, musste aus dem Bereitschaftsraum entfernt werden.
Das ist natürlich wirklich dramatisch. Ja.
Er sagte, es wäre zu wenig professionell. So. Auf der anderen Seite hat er aber auch alle möglichen Leute mit Vornamen angesprochen und hatte gezeichnete Bilder seines Sohns im Bereitschaftsraum aufgehangen. Also der hatte auch eine andere Seite.
Mhm. Die aber dann nicht so gezeigt hat, ja.
Jellicoe hat aber sehr, sehr viel Einfluss gehabt. Der ist nämlich der Erfinder des Vierschichtsystems und das wird zum Beispiel ja auf der Cerritos angewandt.
Richtig, genau, ja.
Und ist berüchtigt ohne Ende. Immerhin hat er sogar Riker degradiert in dieser Folge.
Mhm.
Mariner hat in Much Ado About Boimler Angst, weil da dann auch angekündigt wird, dass die Cerritos vorübergehend einen anderen Captain bekommt und Mariner sagt dann, oh, hoffentlich Jellicoe-Type.
Ja.
Und dieser
also Jellicoe, er hat einen Namen quasi.
Er hat einen Namen in der Föderation. Ja. Er ist berüchtigt quasi.
Ja.
Und dieser Jellicoe, mittlerweile Admiral,
ja,
hat jetzt die Zebulon Sisters rausgeworfen. Und das ist meine absolute Frechheit. Die Zebulon Sisters sind nämlich eine Popgruppe und die sind Erfinder des Choo-Choo-Tanzes.
Okay.
Terminal Provocations, zweite Staffel von Lower Decks. Da haben sie sogar den Choo-Choo-Choo-Tanz erfunden. Genial, sie haben ein weiteres Choo hinzugefügt. Bäumler ist hin und weg.
Irgendwie so ganz, ganz dunkel regt sich da irgendwas. Ja, okay.
Tja, offiziell, offensichtlich will Jellicoe keine Party, sondern wieder lieber Violinkonzerte von Data oder so. Ja, Data war nämlich seine Nummer 1, als er dann Riker degradiert hatte. Da hat er Data befördert.
Natürlich, das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man so jemanden hat, der im Zweifel keine Widerworte gibt, ne?
Tja. Aber ja. Jellicoe, der ist bestimmt ein guter Typ.
Auf jeden Fall. Wenn jemand ein guter Typ ist, dann Jellicoe. Nein, man weiß es.
Erfinder des Herrenwitzes auf jeden Fall. Also, wenn ihr mal auf Twitter irgendwie über Jellicoe stolpert, dann liebe Grüße an Sascha an dieser Stelle. Nächster Untertitel. Die Buffalo Solar Knights stellen die London Kings im ersten Spiel der ELDS in den Schatten.
Mhm.
So. ELDS habe ich mir jetzt mal zusammengereimt. Earth League Division Series, weil die League Division Series, die gibt es im Baseball tatsächlich.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall Baseball, denn die London Kings sind uns schon früher vorgestellt worden, überall in Star Trek, vor allen Dingen DS9. In Picard-Piloten haben wir auch schon gesehen, dass die im Großraum Boston überall so Werbung hatten. Aber wer hat bei den London Kings gespielt? DS9? Kannst du dich an den Namen erinnern?
Also wahrscheinlich irgendeine eine dieser Karten, die da die ganze Zeit rumgereicht werden, ne? Die
Cisco. Auch, aber er ist sogar richtig aufgetreten.
In DS9. Ah, ja. Ich erinnere mich an die Folge, aber.
Ja. Boah, die Folge war If Wishes Were Horses, eine ganz, ganz große Folge. Rumpelstilzchen tritt da auch auf.
Ja, das sind immer die besten Folgen, ja.
Buck Bokai hieß er.
Ja, da bin ich nicht mehr aufgekommen.
Buck Bokai hat für die London Kings gespielt.
Der war irgendwie so eine Mischung aus sympathisch, naiv und nervig.
Daran erinnere ich mich noch. Der war vor allen Dingen die ganze Zeit schlecht gelaunt irgendwie.
Ja.
Aber er hat mehr Touchdowns gemacht als, wie heißt der, Al Bundy, genau. So. Es geht weiter im Untertitel. Ein 6-jähriger Zack Doran wurde als jüngster Stratagema-Großmeister aller Zeiten gekürt. So, das bezieht sich auf eine Folge in TNG, nämlich Peak Performance. Da wurden uns die Zack Doran vorgestellt. Die haben so dicke Beutel auf den Wangen. Mhm. Erkennt man eigentlich immer sofort wieder. Sehen es ein bisschen aus wie die Paklet, aber sind es nicht. Sehr arrogant, die Zack Doran, aber halt auch tatsächlich die strategischsten Köpfe der Galaxie. Einer von denen, Sirna Kolrami, hat in der Episode auch mit Worf und Riker Stratagema gespielt. Mhm. Riker hatte keine Chance, Worf auch nicht, oder der vielleicht hat er auch nur aufgepasst, ich weiß nicht mehr genau. Aber selbst Data hat das erste Spiel gegen Sirna Kolrami verloren und sich dann eine neue Taktik überlegt. Er wollte, hat dann nämlich gesagt, ich gewinne jetzt nicht mehr, sondern versuche nur den Sieg von Kolrami zu verhindern. Und dieses Spiel war dann unendlich lang. Jeder hatte 33.000 Züge.
Oh Gott.
Am Ende hat Kolrami entnervt aufgegeben und Data zum Sieger erklärt. So, das war Peak Performance.
Es ging nach einer wahnsinnig intensiven Folge.
Ja, und jetzt ist ein 6-jähriger neuer Großmeister. Ich erinnere mich auch kaum noch an die Folge, ehrlich gesagt.
Nee, ich gerade auch nicht so richtig.
Muss das alles mal ein bisschen nachlesen. Aber wenn du den Typen siehst, dann weißt du sofort wieder, das ist Peak TNG, würde ich auch sagen. Also Sirna, also die Zack Doran, die sehen wirklich, also wenn eine Spezies TNG-mäßig ist, dann sind es die Zack Doran.
Okay.
Dann steht da noch Country Stampede. Dutzende von Teenagern verletzt, als die Bühne von Sonny Clement gestürmt wurde. Wer ist denn jetzt nochmal Sonny Clement? Weißt du das denn noch?
Nee, Sonny Clement.
Ja. Sonny Clements. LQ Sonny Clements ist der Country-Sänger, der 1994 mit einem Leberschaden sich hat kryogen einfrieren lassen.
Ah, okay.
Und dann ist er irgendwo von der Enterprise im interstellaren Raum gefunden worden, 2364 dann aufgewärmt worden.
Mit den anderen da zusammen?
Genau, da waren so ein paar andere Leute dabei. Ja. Die Folge hieß The Neutral Zone. Und der Typ freundet sich dann mit Data an. Damals erzählt er schon, boah, genial, für euer Jahrhundert ist meine Musik quasi vergessen und ich kann ein großer Star werden.
Aber das ist nicht die Folge mit dem, wie heißt die, Emilia Earhart oder so?
Nee.
Wird die nicht auch aufgetaut?
Ja, kann sein, dass die auch in Kryokapseln gefunden wird oder die wird auf so einem Planeten gefunden, auf dem die Zeit nicht vergeht oder sowas. Nee, stimmt. Ich glaube, da war auch irgendwas mit Kryokapseln. Ja, aber
ja, ich meine, da waren ja auch noch so ein paar Leute mit dabei, die auch so ein bisschen proletisch unterwegs waren.
Aber ich meine, es war nicht The Neutral Zone. Aber vielleicht korrigiert ihr mich jetzt gerade und es war tatsächlich die Emilia Earhart-Folge. Ich meine aber nicht. Ich meine, da waren noch andere Freaks dabei, aber nicht Emilia Earhart. Naja. Auf jeden Fall ist Sonny Clemens jetzt offensichtlich Teenager-Star und löst Country Stampedes aus. So.
Ja, okay.
Wir haben noch nicht inhaltlich über diese Szene gesprochen, sondern nur über den Untertitel.
Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist mir aufgefallen. Das ist absolut, ja.
So, was passiert inhaltlich denn in der Nachrichtensendung? Erstmal ein bisschen Infodumping über die letzte Staffel, beziehungsweise die letzte Folge der letzten Staffel. Ne? Also Freeman ist festgenommen worden.
Ja, ist alles korrekt. Das war okay. Eigentlich auch nur ein Satz, aber den hast du präzise auf die Bahn gebracht.
Hervorragend, vielen Dank. Ja, ich muss, ne, es ist ja nachmittags, da spreche ich oft nicht so präzise wie abends.
Ja, aber dafür doppelt so schnell.
Ja, das ist auch schön,
oder? Ja, ist auch schön. Ja, es spart uns allen Zeit.
Freeman wird jetzt angeklagt, weil sie diesen verheerenden Anschlag auf den Parklet-Planeten durchgeführt haben soll. Genauer gesagt, auf die Hauptstadt mit dem Namen Big Strong City.
Das ist so geil, diese Parklets sind so geil, ey.
So, die Cerritos ist währenddessen im Space Dock stillgelegt. Auf dem Bild sieht man übrigens, dass die Außenhülle der Cerritos immer noch ab ist. Die wurde ja quasi abgemacht am Ende der letzten Folge.
Ja.
Genau.
Ja, man fragt sich, was die in der Zwischenzeit getan haben, aber naja, gut. Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, so eine Außenhülle da neu drauf zu pappen.
Ja, vor allen Dingen wird da ja gerade nicht dran gearbeitet, denn die Crew ist erstmal grounded, also auf Zwangsurlaub quasi. Damit ist auch schon wieder der Folgentitel gedroppt worden.
Ja.
Und dabei sehen wir dann auch die Bilder von Ransom, Shax und Tiana, die Reporterfragen abwimmeln. Hier wieder ein ganz, ganz deeper Cut. Die Reporter, die bei der Befragung von Ransom, Dr. Tiana und Shax gesehen wurden, sind übrigens keine FNN-Reporter.
Ja.
Die tragen nämlich Abzeichen vom FPC. Das ist ein anderes News-Netzwerk als FNN. Mhm. Und diese FPC-Leute sehen wir nur am Beginn von Generations bis dahin.
Okay, cool. Alter, wer soll denn sowas merken? Ey, wisst ihr das? Kriegt ihr sowas mit? Wow.
Also ich kann vielleicht meine Quellen auch nochmal offenlegen. Ich lese immer so Trackmovie, Trackcore, Dan of Geek, Looper, dann noch so eine brasilianische Trackseite, die sehr, sehr viel hat, und Reddit.
So. Das ist eine ganze Menge.
Ja, also daraus baue ich das alles zusammen. Ne? Das meiste sehe ich nicht selbst. Wobei, es wird besser. Ich merke, es wird besser. Es ist diese jahrelange Beschäftigung mit den Bombs, die tatsächlich uns in die Tiefen der Tiefen reinspült.
Ja, ich habe auch immer mal wieder Angst, dass ich irgendwann zu viel weiß, um diese Rolle hier auszufüllen, des Nichtwissenden. Aber dann fällt mir auf, dass das völlig unrealistisch ist.
Wir werden sehen. Auch du lernst noch, mein junger Padawan.
Ja. Ja, ich fand mich eben ja schon mit dem News Network gar nicht so schlecht.
Ja, und jetzt wirkliche Neuigkeiten noch in dieser News-Sendung. Es gibt Aufnahmen von Überwachungskameras auf Parklet Planet, die Freeman mit der Verivianischen Bombe zeigen.
Oh, und das sind auch News für uns.
Ja, das sieht natürlich wirklich düster aus für Freeman.
Ja. Ne?
Wobei, hast du es geglaubt?
Nee. Gut. Also ich, keine Ahnung, was auch, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen der Föderation misstraut da in dem Bereich. Da war ich eher so Team Mariner und bin da ein bisschen unangenehm aufgeflogen dann.
Da wollte ich später auch noch was zu sagen, weil ich meine, wir werden natürlich als Menschen, die sich jetzt 5 Jahre mit Star Trek beschäftigen, so ein Stück weit im Team Mariner reingeschubst. Ne? Aber lassen wir das nachher besprechen, wenn wir so quasi ein Fazit da unter diesen Prozess zumindest ziehen.
Ja.
Letzte News in dieser News-Sendung: Ein Schwarm Verugament leuchtet pink auf die Erde.
Ja, schön.
Wenn es irgendeine B-Story in dieser Folge gibt, dann das Verugament, wobei es sich ja im Prinzip mit der A-Story verzahnt. Also gibt es tatsächlich eigentlich keine B-Story, ne, was ungewöhnlich ist für Star Trek.
Ja,
auch für Lower Decks.
Ja, stimmt.
Ja. Okay, auf dieses Verugament können wir nachher nochmal zu sprechen kommen.
Es könnte damit zusammenhängen, dass mir diese Folge wahnsinnig kurz vorkam. Also ich habe tatsächlich irgendwie gedacht, Also kurz bevor sie zu Ende war, habe ich gedacht, jetzt geht sie richtig los. Und dann war sie zu Ende. Das war ganz komisch.
Es war halt ein schneller Roadmovie quasi.
Ja. Ja.
So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was unsere Ensigns in der Zeit, in der sie stillgelegt sind, auf der Erde machen. Und wir beginnen mit Mariner. Mhm. Die ist bei Admiral Daddy und zerwirft nach der Nachrichtensendung erstmal den Fernseher.
Also den x-ten Fernseher.
Ja, genau. Daneben hängen noch zwei weitere. Und auf dem Boden liegen so allerlei zerstörte Zimmerpflanzen. Und aus dem Fenster sieht man die Golden Gate Bridge. Wie immer, wenn Star Trek in San Francisco ist.
Natürlich.
Ich würde schon fast eine Star Trek Trope nennen, dass man immer die Golden Gate Bridge sieht. Ich glaube nicht, dass es in San Francisco, ich war noch nie da, aber ich glaube nicht, dass das so ist, dass man immer die Golden Gate Bridge sieht.
Ich kann es mir auch so, nicht so richtig vorstellen, weil ich meine, das ist eine große Brücke, ja, keine Frage, ja, aber dass man die wirklich aus so vielen Positionen sieht, ich meine, es ist halt auch nur eine Brücke, es ist nicht der Eiffelturm und selbst in Paris sieht man nicht überall aus der Stadt den Eiffelturm.
Ja, weil er auch gar nicht so groß ist, ne?
Nee, irgendwie. Richtig, ja.
Es gibt ja auch sofort ein paar Gags über diese Brücke, ne? Also keiner braucht mehr eine Brücke, ja. Aber sie ist halt da, Menschen finden sie schön, also bleibt sie auch. So.
Habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber es ist natürlich ein total passende Erkenntnis. Kein Schwein braucht mehr eine Brücke, ja klar.
Wobei, es stimmt ja nicht so richtig, ne? Weil die können ja immer noch zu Fuß gehen und
dann
können sie ja auch über diese Brücke, ich meine, es ist relativ weit tatsächlich, ne? Aber sie können ja zumindest zu Fuß über diese Brücke
gehen. Es ist halt die Frage, wer zu Fuß über die Brücke gehen will, ne? Also klar.
Ja, oder mit E-Scootern. Vielleicht. Ich glaube, da gibt es auch noch E-Scooter in 300 Jahren.
Ja, es ist so die Frage, was es wirklich an Fortbewegungsmitteln noch gibt, weil es ist ja dann alles nur zum Spaß, ne? Also niemand wird sich mehr fortbewegen mit irgendwas, wenn er nicht muss, weil du kannst ja beamen.
Stimmt.
Also ich meine, ne, du kannst ja auch zum Einkaufen beamen oder so. Ich weiß, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ob es da irgendwie Rationierungen gibt. Ne? Und da wären wir auch wieder beim Energiethema, was wir letztens hier geschnitten haben. Aber im Prinzip musst du ja dank dieser Technik nichts mehr zu Fuß machen.
Aber ehrlicherweise, wenn ich Sachen zu Fuß mache, dann ist das auch zum Spaß.
Du kannst nichts zu Fuß machen, du wohnst im Wald.
Doch, eben, ich kann durch den Wald gehen, ich kann so an Talsperren, weil ich habe jetzt zum Beispiel gestern habe ich eine Wanderung gemacht, 5 ja. Stunden und so eine Talsperre, das war alles zum Spaß. Hätte ich ja nicht machen müssen, ich hätte auch drum fahren können. So.
Stimmt.
So. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu Fuß gehe, ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Macht ihr irgendwas zu Fuß, was nicht zum Spaß ist?
Ja.
Du fährst doch auch mit dem Fahrrad, oder?
Ja, ich fahre eigentlich fast, nee, klar, aber gut, wenn ich das Fahrrad abstelle, dann gehe ich zu Fuß vom Fahrrad dahin, wo ich hin muss.
Ja gut, aber das wirst du nach dem Beamen wahrscheinlich auch noch machen müssen, dass da irgendwo so eine Beamplattform ist und dann kannst du halt von dieser Plattform aus in den Lidl gehen.
Ja, das suggeriert uns ja
300 Jahre.
PK-Staffel 2, so.
Bekannte Lidl.
Ja. Lidl.
Lidl.
Nein, klar, also ja, du hast schon recht. Also wenn man zu Fuß geht, dann ist es häufig Amüsement.
Ja, also schlendern quasi. Schlendern, ja. Wandern, spazieren.
Sowas. So kann man auch über die Golden Gate Bridge machen.
Genau.
Vor allen Dingen, wenn da keine Autos mehr fahren. Ne,
da, also. Und da sind ja diese Solarplatten drauf.
Das heißt,
es ist auch noch schattig.
Stimmt, ja. Ist ja praktisch. Vor allem, ja. Wobei Klimawandel scheint ja keine Rolle mehr zu spielen.
Ja, der ist ja gelöst.
Ja.
Entweder durch den Organismus von Io oder durch den universalen atmosphärischen Inkubator.
Und wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann hört unsere 150 Teile zum Blockbuster Star Trek 4.
Wuhu. So, jetzt gucken wir uns mal an, was, genau, also, Moment. Ich muss mal kurz wieder reinkommen.
Golden Gate Bridge,
Sachen kaputt
geschlagen, Mariner
hat besonders schade,
Kaffee auf.
Es ist total schade, dass Mariner diese Pflanzenkübel kaputt schmeißt. Denn hast du gesehen, was das für Pflanzenkübel sind?
Nee, also sie sahen aus, als wären sie aus Ton.
Sie hatten Elcaster-Displays auf jedem einzelnen Pflanzenkübel.
Ernsthaft?
Ja. Also potenziell sind das meiner Meinung nach dann intelligente Pflanzenkübel, wahrscheinlich mit automatischer Hydrierung oder sowas.
Ja.
Schon bald in ihrem Star Trek Shop.
Aber auf der anderen Seite kann man sie dann auch wieder einfach replizieren. Also dass Admiral Daddy da entspannt bleibt, habe ich mir zumindest so erklärt.
Stimmt, das stimmt. Aber man muss es ja trotzdem aufräumen, oder?
Ja, weiß nicht.
Gibt es Aufräumen? Nee, die Ensigns müssen immer aufräumen. Es gibt offensichtlich keine richtigen Aufräumroboter.
Nee, das verstehe ich auch nicht so ganz, weil wenn man irgendwie was irgendwo hinbeamen kann, müsste man doch eigentlich auch Partikel wieder wegbeamen können.
Das wäre ja genial, wenn du einfach auf den Knopf drücken würdest und dann sind alle Partikel, die irgendwie
überflüssig sind.
Alles an Staub und Dreck und sowas ist dann einfach weg.
Wow. Das wäre nice, oder?
Das wäre richtig. Also dann müsste es keine Staubsaugerroboter mehr geben oder sowas. Nee. Aber gut, warum auch? Oh, toll.
Ja, nie wieder Staubwischen.
Das wäre super.
Und dir läuft was aus oder fällt irgendwas hin und dann drückst du einfach einen Knopf und weg. Gibt doch keine Flecken mehr in Sofas oder so.
Und mit Ressourcengewinn, weil du hast dann ja die entsprechenden Teilchen, die sind dann ja in dem Transporter-Dings.
Es gibt, ja, da kannst du Puffer. Bones wieder mit herstellen, falls er mal irgendwo verloren gehen sollte im Transporter.
Woraus ist Bones gemacht? Naja, ich habe da einiges rumgeschmissen in letzter Zeit. So, kurz ein Wort zu Mariners Outfit vielleicht? Lederjacke und graues Shirt?
Ja, ich hatte so Indiana Jones Vibes, aber es sieht auf jeden Fall cool aus.
Ja, es ist, ich finde, es ist so ein generisches Star Trek Helden ohne Uniform Outfit.
Ja,
so mit ganz vielen Vorbildern. So Picard in Insurrection hat sowas getragen, Kirk in JJ Trek, bevor Uhura da trifft, Troy in First Contact.
Stimmt, ja.
Sehen wir ja später noch, wie sie da in der besoffen in der Bar sitzt. Burnham am Ende der ersten Staffel auf Kronos. Ne? Seven bei den Fenris Rangers. Also ich finde, die haben alle immer sowas an. Irgendwie.
Ja, ja, genau.
Immer so Lederjacke, graues T-Shirt drunter und dann so, wow.
Ja.
Leute, was ist los? Ja.
Ja, aber stimmt. Also, sie kann es tragen.
Definitiv. Also,
ja.
Warum ist Mariner denn jetzt eigentlich so frustriert? Wegen das war der Vorverurteilung,
eine rhetorische Frage, ne?
Ja, wegen der Vorverurteilung ihrer Mutter durch die Medien. Weil, also sie hat das Gefühl, irgendwie dieser Prozess ist ja schon gemacht, bevor er angefangen hat. Und ihr Vater, Alonzo Freeman, beruhigt sie dann, trust the system.
Mhm.
So. Und Beckett will das nicht, weil das System hat sie ja immer noch vor Gericht gestellt.
Ja. Fair enough. Fair enough, ja, absolut. Und vielleicht hat sie auch Discovery gesehen.
Vielleicht. Oder Star Trek allgemein. Daddy bekommt dann einen Videocall von Admiral Les Buonamigo.
Ja.
Bad News, der zuständige Richter für den Prozess ist Mit Bintong. Der klingt so wie der Brett Kavanaugh der Föderation. Also es ist ein konservativer Rechter, Richter und Verteidiger für die Rechte der Planeten.
So. Ja, Rechte ist da ganz wichtig.
Ja. Bei Buenamigo hat man ordentlich, finde ich, in die Klischeekeule gesprungen. Ne? Buenamigo steht ja spanisch für guter Freund.
Ja.
Im Hintergrund von Buenamigo steht...
Heißt er Les Buenamigo? Heißt das dann weniger guter Freund? Aber es wäre eine Mischung aus Englisch und Deutsch.
Eigentlich die Vorsilbe, ne? Nee, es ist dann Französisch, ne?
Ja.
Die guten Freunde.
Les Buenamigas. Buenamigas.
Im Hintergrund von Buenamigo steht auf jeden Fall eine Alamo-Nachbildung auf dem Regal. Das ist so ein spanisches Fort in Texas, wo so ein berühmter Kampf zwischen Mexiko und den Texanern stattgefunden hat.
Mhm.
Außerdem steht da eine Schreibmaschine in seinem Regal.
Natürlich.
Warum auch immer.
Ja, so. Schreibmaschinen sind cool.
Was spannend ist, dass Admiral Buenamigo und auch später einer der Sicherheitsleute gesprochen wurden von Carlos Alazraqui. Das sagt uns noch nichts, aber es ist der Vater von Riley Alazraqui und das ist eine Sprecherin von Prodigy, nämlich die Sprecherin von Rock-Tuck.
Ach was. Alles Familie.
Alles Familie. So. Sagt uns noch nichts, aber wir werden es irgendwann mal kennenlernen. Davon gehe ich doch fest aus.
Vielleicht im Herbst. Wer ist das? Nee, das ist Dezember, ist schon Winter, oder? Dezember, Winter. Im Winter.
Das ist Winter, aber obwohl, vielleicht auch schon im Herbst.
Und fängt der Winter nicht erst im... Nee, 21. November, ne? Boah, ich komme ja immer durcheinander. Oder Oktober?
Nee, der Winter fängt, glaube ich, erst im späten Dezember an.
Ja, stimmt.
Ja. Bis dahin ist irgendwie Herbst.
Ich sage ja, ich komme immer durcheinander.
Ja. Mariner gefällt diese News auf jeden Fall so semi und sie überlegen sich jetzt, selbst was zu unternehmen. Also sie überlegt sich das und dafür stürmt sie raus, weiterhin Mobiliar zertrümmernd. So.
Ja. Wer fragt dann nochmal irgendwie, warum hast du überhaupt noch Sachen, die sie zerwerfen kann? Das kommt später, ne?
Nee, das sagt Buenamigo noch,
ach echt, ja?
Als sie schon rausgegangen ist zum Papa. Ja.
Das fand ich einen ganz guten Kommentar. Ja, weiß auch nicht.
Wir erfahren hier übrigens noch in dem Gespräch zwischen dem Admiral und Mariner, dass Mariner nicht auf der Erde aufgewachsen ist, im Gegensatz zu ihrem Vater.
Ja, wo auch immer sie aufgewachsen ist.
Ja, offensichtlich auf Raumschiffen. Zumindest habe ich das aus dem Kontext so verstanden.
Hm.
Aber wir werden... wir werden es erfahren. Wir werden es weiterhin mal im Auge halten, weil Mariner ist ja immer noch ziemlich viel Geheimnis.
Ja.
So.
Ja.
Und damit gehen wir in den Vorspann, bevor wir uns die anderen Ensigns angucken.
Ja.
Vorspann hat sich wieder verändert. Ist dir das aufgefallen?
Ich war mir nicht sicher. Ich hätte mir den alten nochmal angucken müssen.
Da gibt es ja eine Kampfsequenz.
Ja, genau, da habe ich gedacht, irgendwie ist das alles schon da gewesen. Ne? Da ist ein Borg-Cube und dieses kristalline Wesen aus TNG und so. Ne?
Ja. Also in Staffel 1 war es tatsächlich ein Borg-Cube und dann so vulkanische und Föderationsschiffe, also beides Föderationsschiffe, aber die einen waren vulkanisch und die anderen eher Erdenschiffe.
Ja.
Wie die Cerritos. die diesen Borg-Cube bekämpfen. Jetzt, in der zweiten Staffel, sind klingonische Schiffe und Paklets dazugekommen.
Ah, ja. Mhm.
In dieser Staffel sind jetzt, ist das Kristallinwesen dazugekommen.
Ach, tatsächlich, das ist neu. Siehst du, da war ich mir nämlich nicht sicher, ob das neu ist oder nicht.
Ist jetzt ein bisschen die Frage, ob das Kristallinwesen in dieser Staffel nochmal vorkommt. In der letzten Staffel kam es schon vor.
Ja, vielleicht ist das auch nur eine Rückblende quasi.
Maybe. Kristallinwesen kennen wir ja aus Data Lore und Silicon Avatar, beides Episoden von TNG.
Ja.
Und in Lower Decks kamen ja auch welche vor, denn das müssen aber andere sein als in TNG, denn die Enterprise hat das Ding ja kaputt gemacht, nachdem das Ding auch nicht nur diese Omikron-Theta-Kolonie zerstört hat in Data Lore.
Ja.
Das ist die Kolonie, wo die Sungs gewohnt haben, sondern auch Melona 4. So. Die andere Kolonie. Der nächste unserer Ensigns, den wir uns grounded angucken, ist unser lieber Bradward Bäumler.
Ja, und der wirkt gar nicht so grounded, da hab ich sofort irgendwie Holiday-Vibes gespürt.
Ja, er arbeitet im Rosinenweingut seiner Familie. Dass Bäumlers Familie einen Weinberg hat, wurde uns schon in Verdouche begründet. Mhm. Und dass dieser Weinberg außerhalb von Modesto, Kalifornien liegt auch.
Die erste Szene war natürlich bemerkenswert, ne?
Ja. Aber ja, bevor wir über diese Szene sprechen, es gibt noch jemanden, der aus Modesto, Kalifornien kommt. Ich gebe dir Hinweise, es ist ein Typ, der ein anderes Franchise gegründet hat.
Ein Typ, der ein anderes Franchise gegründet hat?
Ja.
Also geht's um Marvel?
Nein. Jetzt müsste es aber eigentlich drauf kommen.
Star Wars?
Ja.
George Lucas?
George Lucas kommt aus Modesto, Kalifornien.
Ach, das ist ja witzig.
Nebenher auch Sonny Barger, das ist der Gründer der Hell's Angels.
Na ja, gut, so. dann um den wird es vermutlich nicht gehen hier.
Nee, der ist vor 2 Monaten mit 83 Jahren übrigens gestorben, nur so als Bemerkung. Aber das ist auch eine sehr, sehr windige Gestalt, die öfter mal im Knast gesessen hat, sehr viel mit Kokain zu tun hatte und so weiter. George Lucas, spannender. Es ist so eine kleine Bemerkung in Richtung George Lucas, habe ich das Gefühl,
ja.
So, dass Bäumler daherkommt. So.
Ist ja witzig. Weil, also, ne, Bäumler und Lucas, bin mir nicht sicher, ob da die Parallelen so groß sind.
Ja, weiß ich nicht. Ja, müssen wir mal ein bisschen im Auge halten. In Modesto gibt es übrigens den größten Weinproduzenten der Welt.
Oh.
Heißt E&G Gallo Winery. Die Marktforschung schätzt, dass diese Winery jährlich 7,2 Millionen Hektoliter absetzen.
Wow.
Absolut niemand kann sich vorstellen, wie viel das ist. Das ist eine Zahl, die einfach so im Raum steht und niemand weiß, was das ist. So.
Kann mir jemand das in Flaschen Wein umrechnen, bitte?
Habe ich gemacht.
Danke.
Also ich habe dir sogar zwei Vergleiche mitgebracht. Erstens, die gesamte Produktionsmenge in Deutschland liegt nur knapp drüber, nämlich bei 8,4 Millionen Hektoliter, also geil. In ganz Deutschland,
ja.
alle Winzer zusammen. Und ganz grob kann man sagen, dass Gallo 1 Milliarde Flaschen pro Jahr produziert.
Krass.
So. Die haben allerdings auch irgendwie 15 Winzer-Dingsies.
Und ich wollte gerade sagen, es wird ja wahrscheinlich dann irgendwie, werden ja ganz viele verschiedene Brands und Marken sein, die dann bedienen damit, ne?
Genau, ja, ja. Und es ist vor allen Dingen so Discounterware, wo die machen. Das Witzige ist, dass die 15 Winzereien, wie nennt man das denn? Weinstöcke? Nein, das ist auch
Quatsch. Weingüter?
Weingüter ja. Haben, danke schön. Und jedes dieser Weingüter wird von einem Menschen aus der Familie Gallo verwaltet. So.
Da muss es ja viele geben. Viele Gallows. Ja,
offensichtlich mindestens 15. So, also, das.
Ja, komm. Wir sind heute mathematisch sehr korrekt.
Das ist sehr, sehr stark auf jeden Fall.
Ganz, ganz stark.
Scheint auf jeden Fall zu laufen mit den Weintrauben in Modesto, Kalifornien. Und tatsächlich stammt tatsächlich.
Ich also wirklich.
Noch dreimal,
wirklich,
damit ich es nicht mehr sagen
muss. Ja, es ist, also wenn jemand dreimal tatsächlich sagt, dann sollte man den Fakt, der danach kommt, nicht glauben.
Es stammt ein Großteil der Rosinenproduktion in den USA aus dieser Gegend. Ich habe mir sagen lassen, dass Genevieve sogar das gleiche Outfit trägt wie ein Maskottchen von Sun-Made Raisins, die da aus der Gegend kommen.
Geil.
Und die Industrie ist so groß, dass es sogar eine fiktionale R&B-Band als Werbefiguren gab, die California Raisins.
Geil.
Die haben in den 80ern Musik gemacht, inklusive Videos mit Knetmasse-Figuren. Und ja, sie haben sogar einen Emmy gewonnen. Und unfassbar. Waren für weitere nominiert.
Unfassbar.
Und ich sag dir, ich habe mich da ein bisschen reingehört.
Ja.
Mehr 80er geht nicht. Also der größte Hit war natürlich I Heard It Through the Grapevine. Ne? Die haben halt natürlich gecovert. Ne? Aber ich habe mal das Show-Opening von denen mitgebracht.
Ach, das ist es. Ich habe, also du hast mir so ein Audio-File rübergeschoben mit einer Bezeichnung, unter der ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, was dabei rumkommt.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir das abspielen dürfen. Es war ja Werbung. Also
ja.
Soll das jetzt GEMA-geschützt sein? Das ist frühere Werbung. Also die Leute wollen doch, dass das abgespielt wird.
Auf jeden Fall.
Also kauft Rosinen aus Kalifornien und hört deswegen jetzt mal dieses Show-Opening. Yeah. Baby, with the hippest dried food around. Chunky but funky, we can lay it down. Might have heard about us through the old grapevine. Oh, oh, oh. We're not brooms today. Ja.
Hat so ein bisschen was von hier B-52s, ne? Oh, da steckt immer viel drin, ja.
California Raisins, yeah.
Oh, mit Mild Applause. Ja, es, also ich finde, da steckt vieles drin am Ende. Also natürlich ganz viel 80er. Aber es ist sauber produziert, ja? Es reißt einen sofort mit.
Voll, oder?
Ja, total.
Ich kann voll verstehen, dass sie den Emmy gewonnen haben.
Auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Ja, sehr schön. Danke, danke fürs Mitbringen, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber ich meine, hier so B-52s, das war doch, da war da auch dieser, hießen so, glaube ich, ne? Das ist dieser Typ, der immer so diesen Sprechgesang gemacht hat und dann waren es immer, wurde er begleitet von zwei gefühlt namenlosen Frauen. Sexismus-Alarm lässt grüßen.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich kenne die B-52s tatsächlich, glaube ich, nicht. Das sind diese paar Jahre Unterschied zwischen uns. Ich meine, ich spiele sie öfter größer, als sie sind. Sie sind ja tatsächlich nur ein paar Jahre, aber ich glaube, die machen es dann. Wenn du sagst, namenlos, irgend so ein Typ, der auch Sprechgesang macht mit namenlosen Frauen daneben, dann denke ich an Captain Jack.
Hey, yo, Captain Jack. Ich bin mir auch gar nicht. Doch, das sind sie hier. Love Check und so heißt dieses Ding.
Vielleicht war es ja tatsächlich derselbe Sänger. Also es muss ja irgendwer auch gesungen haben, diese California Raisins.
Spätestens jetzt.
Jetzt haben wir ein Georg-Problem.
Ja, genau. Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, ich verstehe es. Ja, genau.
Alles klar,
ja,
das soll reichen. Ja, so, ja, geh mal, tschüss.
Ich check's, ja. Es ist wirklich, also, ja. Es ist halt 80er, ne? Gut, es gibt aber immer noch Werbefiguren und wie gesagt, eine, wenn man mal so ein bisschen Sun-Made Raisins googelt, dann findet man so eine lilane Dose, wo halt diese Rosinen drin sind und obendrauf ist eine Frau und die sieht aus wie Genevieve, die irgendwann dann versucht, Bäumler anzumachen. Was er ja nicht merkt, aber dazu später mehr. Natürlich nutzen sie die Möglichkeit, mit Bäumler im Weingut viel, viel Chateau Picard zu spiegeln.
Ja, natürlich, ja.
Das Outfit von Bäumler ist genau dasselbe, das Picard in All Good Things trägt. Also diese fiktive Version, beziehungsweise diese nicht eintretende Version von Picard.
Ja.
Da fliegen dann so Drohnen über das Weingut. Die haben wir auch in Remembrance gesehen von Star Trek Picard. Also sehr, sehr viel Spiegelung von früher quasi.
Ja, und natürlich spielen sie dann auch mit diesem Moment, ne? Also dieser Moment, wo man ihn von hinten sieht mit diesem großen Hut auf und diesem Outfit, genau. Ne? Dann dreht er sich so langsam um mit einem, ne, noch mit Schatten im Gesicht und so.
Vielleicht hat das ja funktioniert für Leute, die keinen Trailer gesehen haben oder sowas, dass Leute gedacht haben, dass jetzt Picard angesprochen wird.
So. Ja, also ich könnte mir das schon gut vorstellen. Also das ist ja, also 1:1 eigentlich.
Genau. Ja. Bäumler hasst auf jeden Fall alles auf der Erde, speziell dieses Weingut und Weingutfliegen. Mariner kommt ihn besuchen und versucht ihn zu überreden, mit ihr Freeman zu befreien. Überredung ist aber nicht so richtig notwendig, denn Bäumler will einfach nur weg.
Ja.
So. Und in seiner Ablehnung merkt er dann eben auch nicht, dass er, ob jetzt als Sohn der Besitzerfamilie oder als Astronaut, der große Star auf dem Weingut ist und ihn alle Weinhelferinnen intensiv angraben.
Ja.
So.
Bemerkenswert. Übrigens auch dann von Mariner unkommentiert, bei der wir ja immer noch, also ne, wir wissen ja immer noch nicht so ganz genau, ob es da vielleicht auch irgendwann mal einen Love Interest geben könnte.
Mit Bäumler.
Ja.
Ja, möglich, ne? Also ja, ist ja ungeklärt, wie Mariner sich am Ende orientiert ist, ne? So.
Ja, und auch was sie überhaupt von Bäumler hält. Aber ich würde es jetzt per se nicht ausschließen. Hätte gedacht, dass sie da vielleicht irgendwie einen Spruch droppt oder so. Aber das ignoriert sie komplett. Ne?
Sie hat ja auch gerade was anderes im Sinn. Ne?
Ja, ist richtig.
Bäumler könnte eventuell sogar zur Entlastung von Freeman beitragen. Immerhin hat er über die fragliche Zeit Logs geführt. Und könnte damit eventuell beweisen, dass Freeman an Bord des Cerritos war. Nur, wie kommen sie jetzt daran?
Ja.
Wir wissen ja noch nicht mal, in welchem Trockendock die Cerritos liegt. Das wüssten nur ein paar eingeweihte Ingenieure. Und ihre gemeinsame Idee ist, Moment mal, dann fragen wir doch Rutherford.
Mhm.
So. Schnitt. Wir gehen nach New Orleans. Der und Tandy, also Rutherford und Tandy, sind nämlich unsere Nummer 3 und Nummer 4 auf der Liste. Was machen eigentlich unsere Ensigns?
Und also ne, jetzt mal so ernsthaft, sind da wirklich irgendwie Urlaubsvibes zu spüren hier. Ne? Also hier ist ja die Laune richtig cool, so von wegen
ja, Grounded
und so. Ne?
Genau, also sie machen genau das Gegenteil von den anderen beiden. Die genießen diesen Landurlaub in vollen Zügen und arbeiten ihre Bucketlist ab.
Ja.
Was sie denn auch alles auf der Erde sehen wollen. Ne? Also derzeit sind sie essen in der berühmten Creole Kitchen von Joseph Sisko in New Orleans.
Wer kennt sie nicht?
Ich habe übrigens mal nachgeguckt, der müsste jetzt 73 Jahre alt sein im Star Trek Franchise und könnte das Restaurant problemlos noch führen.
Ach, das ist ja witzig. Ich dachte, der wäre viel älter.
Hätte ich auch gedacht, aber ist es nicht. Also er müsste jetzt 73 sein. Schade ist, dass Brock Peters schon 2005 gestorben ist. Das hätte ein sehr, sehr schöner Cameo werden können, natürlich.
Ja, ja klar, ja.
Drin stimmt aber auf jeden Fall alles. Also das gesamte
Interieur.
Das gesamte Aussehen, genau, inklusive diesem ausgestopften Alligator an der Decke im hinteren Raum, den hatten wir auch in DS9. Ne? Die beiden essen gerade eine Gumbo.
Mhm.
Und Gumbo ist neben Jambalaya ja das kreolische Rezept überhaupt. Ne? Joseph Sisko sagt irgendwann in Image in the Sand in DS9, dass er ein Gumbo-Rezept hat, das er mit ins Grab nehmen wollte. Ist ja noch ein Indiz dafür, dass er noch lebt. Hast du Gumbo schon mal gegessen?
Nee.
Du? Ist das offizielle Staatsgericht von Louisiana?
Da wirklich?
Fleisch oder Schalentiere, Sellerie, Paprika, Zwiebeln und so Verdickungsmittel für die Brühe. Das war's dann. So.
Ist ja gar nicht mal so viel.
Nö. Sellerie, Paprika und Zwiebeln soll aber auch man nennt es die Dreifaltigkeit der Kreolen.
Okay.
Dabei ist mir eingefallen, weißt du eigentlich, was Kreolen sind? Ich habe das immer so hingenommen, wenn das in diesen Nein gedroppt wurde, aber ich, keine Ahnung. So.
Sind das nicht Menschen, die durch französische Kolonialgeschichte unfreiwillig frankophilisiert wurden und also ne, zum Beispiel hier so Dominikanische Republik oder Reunion, ich weiß es nicht so ganz genau.
Nicht ganz, also es hat tatsächlich mit Kolonialgeschichte zu tun, ich habe es mir mal angelesen, weil ich das immer
Guadeloupe.
So...
Guadeloupe, ne?
Ja. Also ich habe das so übernommen, aber es stimmt nicht ganz, also es geht nicht nur um die Leute, die dann irgendwie verschleppt wurden oder sowas, ne? Die Kreolen sind quasi die Nachfahren des kolonialen Louisianas. Also bevor Louisiana Teil der USA wurde, war das eine französische Kolonie, beziehungsweise eine französisch-spanische Kolonie. Das hieß dann Neufrankreich. und das waren halt Katholiken. Und als französisch sprechende Katholiken wollten sich die Kreolen auch nach dem Übergang in die USA von der anglo-protestantischen Kultur abgrenzen. Dabei ging es dann gar nicht um Ethnien. Ne?
Ja.
Also du konntest dich auch als Louisiana-Kreole identifizieren, unabhängig von deiner Hautfarbe.
Okay, also es war wirklich dann nur die Religionsfrage.
Ja, die Religionsfrage und die Sprachenfrage. Also das waren tatsächlich französisch sprechende Menschen. Mhm. Und das war zwischendurch dann mit der Hautfarbe natürlich mal ein bisschen anders, weil sich Weiße wegen der Privilegien immer mehr der amerikanischen Mehrheitsgesellschaft zugehörig gezeigt hatten. Das heißt, es wurde dann immer mehr auch eine schwarze Gruppe, ne, die sich da irgendwie identifizierte. Aber wenn man sich ansieht, wer sich heute noch so als kreolisch identifiziert, dann merkt man, dass das ganz unterschiedliche Ethnien sind. Also Jim Parsons zum Beispiel, das ist der Sheldon Cooper aus Big Bang Theory, der nennt sich kreolisch.
Ah.
Oder Beyoncé. So. Die Creolic Queen wird sie oft genannt.
Ist ja witzig. Ich hätte jetzt wirklich an diese Inseln gedacht bei der Nummer, aber...
Nee, es geht tatsächlich ums Gebiet der USA und dieses Neufrankreich beziehungsweise kreolische Louisiana quasi war auch sehr, sehr weit, sehr, sehr groß. Also es ging auch sehr, sehr weit in den Norden noch. Also es war gar nicht nur die Gegend rund um New Orleans. So. New Orleans. So. Ja. Alter King of Queens Spruch.
Ja, ich bin da mit einer Hirnzelle mehr habe ich schön, nicht mehr schön, zur Verfügung. Ja. Ja. Bin ich noch bei Kreolisch. Aber was ist denn? Nee. Oder ist Kreol die Sprache, die auf sowas wie Guadeloupe gesprochen wird? Warte mal.
Das weiß ich jetzt nicht. Also es kann natürlich schon sein. Vielleicht waren es auch durchaus auch französischsprachige Auswanderer von den Südseegebieten, die diese Sprache mitgebracht haben oder andersrum. Es kann ja durchaus sein, dass in den Unabhängigkeitskriegen oder als sich Neu-Frankreich quasi den USA angeschlossen hat, dass dann die französischsprachigen auf diese Überseegebiete gezogen sind.
Es ist also tatsächlich, es ist hier von den French Base, also französischen Kolonien, also von den Antillen vor allen Dingen, ist es die erste Sprache, Kreol. Ja, okay, das ist, aber das hat, einer hat mit dem anderen nichts zu tun, aber deswegen hatte ich da irgendwas, so eine Restsache im Kopf. Okay.
Rutherford trägt einen Pulli, den hast du wahrscheinlich auch erkannt. Ne? Das ist ein Pulli, den Jake Sisko auch mal getragen hat auf der Erde.
Ja, mega modisch, ja, mit so großen flächigen Dingen.
Ich habe nur eine Episode gefunden, in der Jake Sisko diesen Pulli getragen hat. Und das ist eine Episode, die ich unbedingt auch mal gerne mit dir besprechen möchte. Das ist nämlich Homefront. Das ist der erste Teil dieser Doppelepisode Homefront Paradise Lost.
Ist das
als die Gründer die Erde unterwandern quasi.
Das ist nicht die, wo DS9 evakuiert wird und Jake dann alleine da bleibt, ne?
Nee. Das machen ja die Cardassianer.
Ja, ist richtig.
Mit den Veyuns da Dingern, ja. Ne? das ist tatsächlich, die Erde wird von den Gründern unterwandert. Im Endeffekt ja, glaube ich, nur von einem oder so, aber ganz großartige Doppelfolge.
Ja, ich erinnere mich auch dunkel.
Rutherford und Tandy besprechen jetzt ihre Pläne. Offenbar waren sie schon im Grand Canyon, überlegen da auch nochmal hinzugehen. Oder zum London Kings Spiel. Da waren wir eben schon, ja. London Kings. Oder nach Bozeman, Montana, wo der First Contact stattgefunden hat. Ja, dazu später mehr. Tandy hat auf jeden Fall bei ihrer Ausbildung bei der Sternenflotte San Francisco niemals verlassen und muss jetzt viel nachholen. Aber so haben wir Tandy auch kennengelernt, ne? Dass sie sich voll auf eine Aufgabe fokussiert und dann halt mal nicht nach links und rechts guckt.
Nee, also und genauso fokussiert sie sich jetzt auf die Aufgabe Sightseeing, ne?
Genau, das muss jetzt passieren.
Ja.
Im Hintergrund läuft ein Fernseher und wir sehen FNN, die vom ersten Prozesstag berichten, wo dann auch Ransom, Shax und Tiana hinten im Publikum sitzen. Tandy fragt sich, wie Mariner das hinnimmt. Und das war deren Stichwort, also literally hat sie Minuten auf ein Stichwort gewartet, wie Bäumler nachher petzt. Und die beiden setzen sich dann zu Rutherford und Tandy und besprechen den Plan.
Ja, also eine meiner Lieblingsszenen so. Hast du jetzt wirklich auf dieses Stichwort gewartet? Ja, hat sie.
Aber nur eine Minute. Während sie den Plan besprechen, läuft ja im Hintergrund mal wieder was Schönes ab. Nämlich Bäumler nimmt sich einen Tropfen Ketracel White Hot. Wir hatten es im Trailer angesprochen.
Ja.
Riesengag, weil Ketracel White ja die Droge war, mit der die Vorta, die Gemma da, abhängig vom Dominion gemacht haben.
Weißes Zeug, also wie der Name suggeriert. Ne?
Genau, eigentlich weißes Zeug, aber dieses Hot hat hier ist rot. Und es hat laut Flasche 17 Millionen Scoville. Der höchste Scoville-Wert unserer Zeit ist 16 Millionen. Also, ich habe mir mal die höchsten drei Werte angeguckt, die jemals gemessen worden sind auf dieser Scoville-Skala. Ne? Also The Source, lange Zeit schärfste Chilisauce der Welt, hat 7,1 Millionen Scoville. Dann gibt es eine mit 9 Millionen Mad Dog 357 Nummer 9 Plutonium. So nennt die sich. Die schärfste Chilisauce der Welt bis heute. Und es gibt eben etwas, was 16 Millionen Scoville hat. Das ist reines Capsaicin. Das sind Kristalle, die irgendwie, Capsaicin ist irgendwie aus irgendwelchen Schalentieren oder sowas. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Capsaicin ist auf jeden Fall eigentlich die Referenzsubstanz zur Schärfebestimmung. Deswegen mehr als 16 Millionen Scoville geht eigentlich nicht. Also 17 Millionen Scoville sind ein Quatschwert und vor allen Dingen wäre das eine solche Soße auf gar keinen Fall genießbar. Die Firma, die das reine Capsaicin tatsächlich auch nur als Werbegag anbietet, heißt Blair Sauces und Snacks, die rät das Tragen von Schutzhandschuhen und Augenschutz bei Experimenten mit Capsaicin.
So. Alright.
Mal zum Vergleich, ich habe mir gar keinen Vergleich rausgesucht, aber wir müssen mal kurz gucken. Wie Tabasco ist ja schon nicht so schlecht, was die Schärfe angeht.
Auf jeden Fall.
Die normale Tabasco-Soße.
So, Sambal Oleg kommt danach bei mir irgendwie.
Also Tabasco hat 50.000 Scoville.
Okay. That's a completely different. Ja, das ja. ist ja.
Ja. Ja. Also Bäumler nimmt sich davon einen Tropfen und stirbt danach fast.
Ja.
Mariner nimmt sich ungefähr 10 dicke Spritzer.
Ja.
So, und für sie ist das ein guter Kick in der in dem Gambo. Ne?
So. Ja.
So.
Tandy ist Mariner ein Mensch?
Nein, Mariner ist natürlich kein Mensch. Das wissen wir auch mittlerweile. Ne? Sie ist irgendwas anderes. Wir wissen noch nicht was. Sie heißt ja auch Mariner, während beide ihre Eltern Freeman heißen.
Ja.
Tandy, ja, lass das weiterhin zu einem großen Geheimnis hochstilisieren.
Ja.
Tandy ist zwar eher auf der Lass die Föderation mal machen Seite von Alonso Freeman, aber sie korrumpiert jetzt auch nicht mehr Mariners Pläne und Rutherford kann tatsächlich helfen. Der hat nämlich einen Blick auf die Koordinaten des Standorts der Cerritos werfen können.
Ja.
Und da der Standort nur, also beziehungsweise die Koordinaten des Standorts nur 19 Ziffern haben, konnte er sich den Standort gut merken. Ne? Also, weil er halt auch so ein tolles Implantat hat.
Ja.
So. Mhm. Problem, es gibt nur einen Weg zu diesem Trockendock über einen verschlüsselten Transporter in einem Sicherheitsbereich. Tja.
Tja.
Und da gehen sie jetzt hin.
Natürlich.
Brechen also ein. Müssen nur noch an dem als Psycho-Badass bekannten Security-Chief vorbei.
Und das wird schwer.
Das wird schwer. Vorher schleichen sie sich übrigens noch an Shuttles vorbei. Die heißen übrigens wieder wie kalifornische Nationalparks. Also hier Contra Costa und Pineapples.
Mhm.
So, der Chief Security-Typ, der Psycho-Badass, entpuppt sich als Carlton Danny Dennis. Und den kennen wir woher?
Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe keine Ahnung. Sag's mir.
Wir kennen ihn gar nicht.
Ah.
Das ist keine Star Trek-Referenz. Ich habe echt auch gedacht, dass wir hier eine Star Trek-Referenz hätten, aber nö. Zumindest habe ich keine gefunden.
Das, okay. Also das war so aufgebaut tatsächlich, dass ich relativ fest damit gerechnet habe, dass ich da irgendeine Figur vergessen habe.
Ich auch. Ich habe mich total gewundert. Ja. Ich habe mich übrigens zweimal gewundert. Und beides bei Figuren, die von demselben Sprecher gesprochen werden. Nämlich Carlton Danny Dennis und Captain Gavin. Die werden beide von Bobby Monahan gesprochen.
Ja. Ja.
Der ist von Saturday Night Live.
Mhm.
Und macht da unter anderem Star Trek Sketche mit Chris Pine.
Geil.
Er spielt Spocko. genau, Bobby Moynihan. Irgendwie irischer Name, ich kann das schlecht aussprechen. Genau, also beide Figuren hatten irgendwie den Anschein, als wären sie irgendwie eine größere Star Trek-Referenz, aber
ja.
Ich habe keine gefunden.
Verrückt.
Dafür liest Carlton Dennis aber Emery Erickson. Und das ist eine Star Trek-Referenz, das ist nämlich der Erfinder des Transporters. Der wird uns in Enterprise Daedalus vorgestellt.
Ist ja schön, wenn der in seinem hohen Alter immer sich noch mit den Basics des Transporters hier auseinandersetzt. Na, vielleicht ja. Ist er auch schon advanced.
Ja, wer weiß.
Ja.
Genau. Transporter-Chief Dennis trägt eine ältere Sternenflottenuniform aus der Voyager-Ära.
Mhm.
Und weil er diese Jacke da drüber trägt, sieht er so ein bisschen aus wie das Hologramm von Louis Zimmerman aus Projections. Also hier der Vorlage für den fürs MAN.
Ja.
Mhm. Ja. Naja, Dennis ist auf jeden Fall unglaublich nett, begrüßt sie im Inneren, glaubt, dass es sich um Studenten der Akademie handelt und lädt sie dann erstmal zu einer Tour durchs Gebäude ein, indem er dann zahlreiche Transportereinheiten restauriert hat. Jetzt hast du erwartet, dass ich dir da super viel drüber erzähle.
Ja. Schon, also ein Stück weit. Also erwartet ist ein großes Wort, aber vermutet.
Das hätte jetzt ein Bild sein können mit so unterschiedlichen Transporterräumen. Das haben sie aber nicht gemacht. Wahrscheinlich waren die Transporterräume zu groß. Stattdessen stehen da halt Einzeltransporter und die sehen wir in Star Trek eigentlich sehr, sehr selten.
Mhm.
So. Du könntest jetzt Exegese betreiben und du könntest dir die Rückwände dieser Einzeltransporter angucken. Die wiederum lassen sich nämlich zuordnen zu Transporterräumen der einzelnen Schiffe. So. Aber das ist eine Aufgabe für euch, das könnt ihr selber machen. Ich hab auf jeden Fall die Rückwand vom TNG Transporterraum erkannt und ich glaube auch von TOS. So. Ja.
Immerhin.
Keiner von unseren Lower Deckern kann sich mit den Gedanken anfreunden, einen so netten Typen auszuschalten.
Ja.
Ne, der dann auch noch irgendwie über seine Frau redet, über die er trauert und so. Ja,
ja, also sie versuchen es, ne? Und auch Mariner versucht es dann gerade und dann sagt er wieder was. Ich glaube, genau das sagt er gerade und sie scheitern dann in ihrem schlechten Gewissen.
Ich mochte auch den Spruch von Mariner, he's everyone's grandpa.
Ja. Ja, ja, er hat, es sind so Weihnachtsmann-Vibes auch irgendwie rübergeweht. Ja.
Dabei merken sie aber übrigens nicht, dass er sie längst durchschaut hat. Ja. Das merken sie dann erst, als er einen Phaser auf sie richtet. Und dann beichten sie dann sehr, sehr schnell. Und Danny wird auch wieder nett und macht ihnen eine Suppe.
Ganz, ganz geil. Also aus der Kalten. Das fand ich einen guten, guten Moment.
Ja. Ja, er ist halt nicht blöd, ne?
Ja.
Bei der Suppe zeigt Danny dann, dass er durchaus auch Sympathien für das Anliegen unserer Lower Deckers hat. Helfen kann er ihnen trotzdem nicht, weil dieses Verugament den Transporter stört. Kennen wir gut, ne? So ja. Interferenzen, weswegen man nicht beamen kann. Mal kurz geguckt, Kelbonit, Mangesit, Ionenstürme, das sind so Sachen, die auf jeden Fall Interferenzen fürs Beamen sind. Offensichtlich auch Verugamentströme. So.
Wer hätte es gedacht? Naja gut. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, haben die das in den Nachrichten gesagt, dass die quasi bewusst ausgesetzt worden sind? Oder sind die einfach gerade da?
Nö, das sind einfach, ich kann dir nachher noch was dazu sagen, das sind, wie heißt das, exophile oder extremophile Wesen. Ne? Das heißt, die können nur in extremen Umweltsituationen überleben. Das sind einfach
Weltraumüberlebende.
So, genau. Also so wie Gormaganda halt. Die leben ja auch einfach nur so im Weltraum und schwimmen
da
rum.
Und die sind jetzt einfach da und leuchten so ein bisschen und verschwinden genau. Dann irgendwann wieder.
Man muss warten, bis sie weiterziehen.
Ja, ja interessant.
Mhm. Ja. Also habe ich es verstanden zumindest. Mhm.
Okay.
Ja, Danny ist traurig. Sie sagt, jetzt können wir Freeman nicht helfen und jetzt haben wir dafür auch noch unsere Reise nach Bozeman verpasst. Das ist ja ärgerlich. Und Danny so, Bozeman, das wäre so toll gewesen, wenn er da gewesen wäre. Das hätte euch unglaublich gefallen. Super genial. Also vor allen Dingen diese Nachbildung der Phoenix. Die kann sogar in den Orbit fliegen. So, ne? Und wir denken so, okay, Danny, die haben es gerade verpasst. Also ja, nicht mit, was du sagst. Mariner reagiert anders und sagt, Moment mal.
In den Orbit.
In den Orbit fliegen? Mhm. Kannst du uns vielleicht nach Bozeman beamen?
Mhm.
Ja. Sehr, jetzt wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir schon First Contact besprochen hätten, um hier jede Anspielung zu verstehen.
Ja.
In Bozeman ist auf jeden Fall ein Vergnügungspark entstanden, der an Saffron Cochrane den ersten Warpflug mit der Phoenix und die Landung der Teplana hat, inklusive First Contact mit dem Vulkanier erinnert.
Mhm. Und für mich direkt zu einem Gänsehautmoment geführt hat, weil natürlich im Hintergrund sofort der Star Trek 8 Soundtrack erklang quasi.
Ja, Jerry Goldsmith. Vor allen Dingen, genau, als die Phoenix dann mal startet, dann hören wir das sofort.
Ja, aber auch so, ne, schon in den ersten Szenen, also der ist sofort anwesend quasi.
Weißt du noch, warum Bozeman?
Warum Bozeman?
Ja. Ich habe dir das irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht mehr wann.
Also warum die Cochrane nach Bozeman verortet haben.
Ja.
Das hast du mir bestimmt irgendwann mal gesagt.
Bozeman war die Heimatstadt von Brennan Braga.
Ah, okay.
Mhm. Und der hat sowohl First Contact mitgeschrieben,
ja,
als auch die Folge Cause and Effect. Warum erwähne ich diese Folge? Weil das später noch eine Rolle spielt.
Okay.
So, Teplana Hoth als Anspielung für Planet Hoth aus Star Wars. Habt ihr eigentlich schon unsere Star Trek 4 Folgen gehört? Frage ich an dieser Stelle.
Ja. Gut.
So, was sehen wir im Bozeman Park? Also der Reihe nach.
Mhm.
Ich habe mir die Einzelbilder angeguckt und kann dir jetzt alles erzählen. Wir stehen also vor dem Eingang. Ne? Du versetzt dich da mal quasi direkt rein.
Ja.
Du stehst quasi vor diesem großen Schild hier, Bozeman und sowas, ne? First Contact Site. Dann fängt es links an mit einem Hutladen, wo du so Kappen kaufen kannst, wie Saffron Cochrane sie trägt.
Mhm.
Ne? Machen also, Tandy und Rutherford auch sofort.
Mhm. Ne? So. Also, wie heißt das? Schirmmützen? Nee, ja. Ihr habt ja
ganz, ganz komische Kappen auf jeden Fall irgendwie. Mhm. Dann eine Fischbude, in der es Snacks gibt.
Mhm.
Dann so ein Churros-Stand. Auch da kaufen Tandy und Rutherford bald ein. Und dann ein sehr, sehr schöner T-Shirt-Laden namens T-Track.
Mhm.
Immerhin ist Saffron Cochrane ja auch der einzige Mensch in Star Trek, der jemals Star Trek gesagt hat.
Hm? Hat er echt? Hat er Star Trek gesagt?
Ja, der sagt Riker, seid ihr sowas wie so eine Art Astronauten auf so einem Star Trek?
Geil.
Ja. Dann kommt so ein Shop, wo du Nachbauten der Phoenix kaufen kannst.
Mhm.
Dann eine Getränkebude namens Thirst Contact.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ach, also dann in der Ecke kommt der Höhepunkt, die Ride the Phoenix. Ne?
Ja.
Auf der rechten Seite würdest du jetzt ein großes Gebäude sehen. Von hinten sieht man, dass es wohl eine Cafeteria ist. Vorne davor ist die Crash and Burn Bar mit der One Song Jukebox. Was läuft da auf dieser One Song Jukebox?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch hier, was quasi in den Kassettenrekorder geschoben wird, aber was in der, ich erinnere mich an die Szene, aber.
Mhm. Das ist diese Troy ist besoffen in der Bar-Szene.
Ja, genau.
Und da läuft Ubi Dubi von Roy Orbison.
Ah, ja.
Ja. Und zwar tatsächlich immer so. Sind auch ein bisschen genervt davon, aber hey. Der Ticketschalter ist ein kleiner Phoenix-Nachbau, wo irgendwie so ein Typ drin sitzt. Hinter der Cafeteria steht ein Modell der Teplana Hoth, diesem Vulkanier-Schiff von First Contact,
ja.
Ist aber mittlerweile ein Klettergerüst mit Rutsche und Schaukeln.
Ist das, fand ich auch ganz geil.
Die First Contact Fun Zone steht drüber.
Was genau alle Vulkanier natürlich richtig geil finden würden.
Garantiert. Im hinteren Bereich des Parks ein Ballonhändler mit Schiffsmodellballons und sogar einem Delta als Ballon.
Mhm.
Dann gibt es einen Phoenix, hau den Lukas, ne? Also wo du quasi draufhauen kannst und dann fliegt die Phoenix hoch.
Mhm.
Ne? Eine Phaser-Schießbude. Dann war so ein Cargo-Band Entenangeln, keine Ahnung, wo das herkam. Und eine riesige Statue von Saffron Cochrane mit zwei Fingern in Richtung Sterne zeigen. Über die hat Geordi LaForge auch in Star Trek First Contact gesprochen.
Mhm.
Und ein Modell dieser Statue, exakt dieser Statue, befindet sich bei Captain Archer im Quartier. Auf der NX-01.
Ach, guck an. Okay. Witzig.
Ja, und ansonsten sehen wir BesucherInnen, aber auch so ein Reenactor, der am Feuer steht und Kindern wahrscheinlich die Geschichte erzählt.
Mhm.
Und rundherum überall das Phoenix-Logo. Das stammt von einem Mission-Patch, der an der Wand des 602-Clubs in Enterprise First Flight zu sehen ist. Also das ist eine Episode, wo es irgendwie so einen Club gibt, der quasi an alte Zeiten erinnert. Und da hängt an der Wand das Phoenix-Logo. Und dieses Phoenix-Logo haben sie jetzt aufgenommen und haben das quasi in diesem historischen Bozeman überall verteilt.
Geil.
Ja, sehr viel Liebe in dieser Miniszene.
Ja, offensichtlich. Ja.
Tenny und Rutherford sind auch hin und weg. Mariner lenkt ihre Aufmerksamkeit auf die Nachbildung der Phoenix als Grund, warum sie da sind.
Und klar.
Beim Start der Phoenix sehen wir dann eben auch den Score von First Contact von Jerry Goldsmith.
Ja.
So, die vier stellen sich jetzt bei der Phoenix an. Slogan dieses Fahrgeschäfts ist Faster than Light.
Mhm.
Die Sachen, die die Leute da anhaben, sind auch sehr seltsam. Rutherford beschreibt sie ja mit Dressed like the 21st Century Post-World War III.
Mhm.
Und dann gibt es in der Warteschlange noch so ein Sicherheitsvideo. Offensichtlich von Saffron Cochrane persönlich gesprochen, beziehungsweise eine Nachbildung von ihm. Okay, und ich würde sagen, jetzt sprechen wir auch schon mal über Saffron Cochrane.
Mhm.
Denn James Cromwell ist back. Der hat den tatsächlich auf Englisch selbst gesprochen.
Habe ich gesehen im Abspann. Fand ich ja. Ziemlich cool. Cool, ja.
Der Mann ist 81.
Ach, okay.
Und tatsächlich immer noch groß im Geschäft. Der hat beispielsweise im letzten Jahr Succession noch neu gedreht. Die kommt jetzt bald, die nächste Staffel.
Mhm.
Und ist auch für einen Emmy nominiert für Succession. Und der ist ein sehr, sehr cooler Typ. Der ist nämlich Klima- und Umweltaktivist.
Es passt irgendwie, ja.
Und das schon seit ein paar Jahrzehnten. Der setzt sich vor allen Dingen für Tierrechte ein, aber auch beispielsweise gegen Gaskraftwerke. Wurde bei Demos auch schon mehrfach verhaftet.
Mhm.
Einmal beispielsweise, als er mit J.G. Hertzler zusammen, diesem Martok-Darsteller aus DS9, gegen einen unterirdischen Gasspeicher in New York, also im Staat New York, protestiert hat.
Ja, witzig.
Und also als Politiker, wenn Saffron Cochrane und Martok gegen deinen Gasspeicher protestieren, dann musst du doch irgendwann mal einknicken, oder?
Aber echt, ey.
Es gibt ein schönes Foto von den beiden zusammen, wie sie so ihre Verweise, also wo sie festgenommen worden sind, da kriegen irgendwie so einen Wisch, dass sie von Platz verwiesen worden sind und den halten sie in die Kamera stolz quasi.
Mega.
Erst in diesem Mai, 3 Monate her, hat er sich mit einer Hand an den Starbucks-Tresen in New York geklebt, weil Starbucks nämlich pflanzenbasierte Milch teurer macht als normale Milch und dagegen wollte er protestieren.
Verrückter Typ.
Ja.
Aber cool, finde ich Ja, finde ich cool. Ich habe mich immer gefragt, ich habe das offensichtlich noch nie getan, ich habe mich immer gefragt, wie man so eine Hand, die man irgendwo festklebt, dann wieder losmacht, weil man will ja, dass sie fest bleibt, solange man will, dass sie fest bleibt. Aber irgendwann muss man ja auch wieder weg von, ne? Also war ein Lösungsmittel oder was?
Ein Lösungsmittel oder Messer, ne?
Aber du kannst ja nicht die Hand abschneiden. Also nicht
Du kannst ja mit einem ganz feinen Messer zwischen Tresen und Hand und dann da quasi entlang gehen. Geht vielleicht eine obere Hautschicht ab, aber damit musst du halt rechnen, wenn du dich festklebst irgendwo. Das
gefällt mir nicht.
Gott sei Dank gefällt dir das nicht. So. Ja.
Okay, also cooler Typ.
Ja, und der hat auch ein Interview gegeben und hat sich gefreut, dass er seine alte Rolle nochmal aufnehmen konnte und betont, dass das jetzt seine liebste Form von Arbeiten ist, nämlich diese Tonaufnahmen.
Ja.
Weil dafür muss er nicht besonders weit reisen und deswegen sind Tonaufnahmen klimafreundlicher als alles andere.
Witzig, ja.
Ne? Also der kann ja einfach quasi in das nächste Studio gehen, was es irgendwie in seinem Bezirk gibt und dann nimmt er da seine paar Szenen auf und die werden dann halt rübergeschickt.
Ja, los geht's, genau.
Ja.
Witzig. Ja. Aber ich finde es richtig cool, dass er auch Bock drauf hat und so und dass das gemacht hat, ja.
Ja, er hat sich total gefreut. Es war wirklich wie bei Janeway. Die hat sich auch sehr, sehr gefreut, wieder mitsprechen zu dürfen.
Aber ich meine, es ist ja auch irgendwie geil, dass du, ne, dass du so eine Rolle angeboten bekommst, wo, also, ne, das muss er ja wahrscheinlich auch schon damals überschaut haben, ne, dass, mal abgesehen davon, dass Star Trek halt schon damals ein Hype war und vielleicht auch der Film zu einer Art Kult werden könnte, aber dass du dann quasi auch noch eine Kultfigur innerhalb dieses Franchises spielen darfst,
ja,
von der du ja eigentlich ausgehen konntest, dass sie eine Kultfigur wird, weil es ja eine Kultfigur ist, so, ne? Das ist ja schon irgendwie ganz geil.
Es ist halt auch ein gutes Drehbuch gewesen, ne? Also ich freue mich auch, wenn wir irgendwann mal, sagen wir mal 2028,
ja,
zum 30-jährigen Jubiläum First Contact besprechen.
Ja, ich auch. Habe ich auch total sofort gedacht, dass ich mega Bock darauf habe, als ich diese ganzen Anspielungen und Vibes da gefühlt und gesehen habe.
Ja. So, nach dem Warten in der Schlange gehen Mariner, Bäumler, Tandy und Rutherford an Bord der Phoenix und planen dann die Automatisierung des Schiffes zu überschreiben.
Mhm.
Bäumler ist ein bisschen skeptisch, ob das alles funktioniert, wenn man nur über einen Meter groß sein muss, um mitzufahren. So, also meint er so, meinst du wirklich, wir kommen damit ins Weltall, literally? So?
Ja.
Aber Mariner ist zuversichtlich, Rutherford stimmt ihr zu, dass sie das schon hinbekommen werden irgendwie. Sie richten sich ein und dann steigt noch ein Typ ein. Ein nervöser Fahrer, Mitfahrer namens Gavin.
Mhm.
Der sagt, ja, ich bin auch nicht so gut, ich kann das nicht so gut irgendwie, ne, Weltall und so, aber mein Gott, wir sind ja jetzt festgeschnallt und so, ne? Lässt sich auch nicht überzeugen zu gehen, weil hier hat ja ein Platzanweiser gesagt, er soll da rein, so. Schade.
Ja, ups, was jetzt?
Wie gesagt, Gavin, die zweite Rolle, die von Bobby Moynihan gesprochen, so.
Ja.
Genau, Spocko. Dann erscheint das Hologramm von Zefram Cochrane auf dem Pilotensitz und fordert sie auf, sich für ihren Trek unter den Sternen fertig zu machen. Ich finde ja, das wäre die Gelegenheit gewesen, nochmal den Begriff Star Trek in Star Trek zu droppen.
Das stimmt allerdings, ja.
Aber es ist fast witziger, dass sie es gerade nicht gemacht haben, ne? Dass es nicht zum zweiten Mal James Cromwell als Zefram Cochrane wäre, der Star Trek in Star Trek sagt.
Ja, ich hätte es auch witzig gefunden.
Und dann liegt da sehr authentisch Magic Carpet Ride von Steppenwolf auf.
Genau.
Steppenwolf.
In so einer Art Minidisc.
Wie nennt man das auf Englisch?
Ich habe keine Ahnung. Steppenwolf? Oder wird das eingedeutscht wie Kindergarten?
Also dann
eingeenglischt. Ihr weißt schon.
Guter Song, finde ich.
Auf jeden Fall. Aber ne, auch, also eh ein guter Song, aber auch in der Verbindung ist es halt irgendwie, ja, legendary.
Es ist auch echt, also man könnte das, glaube ich, auch nebeneinander legen. Die Szenen von denen, als sie den Phoenix-Flug machen, da war ja irgendwie Riker und Troy war noch mit da am Start.
Ja.
Und
mussten auch damit
diese
kämpfen,
hier,
dass Cochrane war ja
betrunken?
Ja, genau, also hart verkatert, ne?
Ja, genau. Sie treten in den Orbit ein. Und dann stehen Mariner und Rutherford auf, sehr zum Protest von wie heißt er, Gavin?
Gavin, ja.
Und sie beginnen dann, die Systeme des Schiffes neu zu verkabeln. Dann können sie ein neues Ziel eingeben und Mariner aktiviert den Warp-Kern und das Schiff geht auf Warp. Wobei ich mich gefragt habe, also es sieht so aus, als ob sie auf Warp gehen. Aber fliegen sie nicht nur zum Trockendock hinter dem Mond?
Ja, und vor allen Dingen ist es ja ein Schiff, was in der Atmosphäre eigentlich fliegen sollte, oder? Also es sollte eigentlich gar keine richtigen Weltraumflüge machen. War ich auch unsicher, was da genau passiert gerade.
Also fürs Trockendock hinter dem Mond wäre Warp sehr, sehr übertrieben.
Ja.
Und es war auch irgendwann mal eine Regel, dass man Warp nur im interstellaren Raum benutzt und nicht in Sonnensystemen. Ne?
Mhm.
Ich weiß nicht mehr, wo diese Regel mal aufgestellt worden ist, aber ihr wisst das bestimmt, schreibt es mal in die Kommentare. Auf dem Planeten oder Himmelskörper, bei dem man dann vorbeifliegt, wenn es der Mond ist, weiß ich nicht, da sieht man wieder Lichter. Vielleicht ist das dann doch der Mars und das Trockendock ist Utopia Planitia.
Mhm.
Möglich, ne? Aber auch für den Mars wäre Warp sehr übertrieben. Ne?
Ja.
Also Erde-Mars.
Auch nicht weit weg, ja.
Es ging aber noch, weil Utopia Planitia gibt es noch. Children of Mars passiert in 2385 und das hier spielt 2382. Das heißt, es sind noch 3 Jahre bis Children of Mars. Ich bin übrigens total gespannt, wenn Lower Decks hier noch 3 Staffeln weitergehen sollte, dann kommen wir in die Zeiten der Picard, im Prinzip zumindest die Vorgeschichte von Picard spielt.
Ja.
Das heißt, da müssten wir ein bisschen was von dieser Politik vielleicht mitbekommen irgendwie.
Das wäre natürlich ganz spannend, ne? Und auch, ne, und da sind wir wieder bei dem Thema, was du gleich noch aufgreifen willst, ne, auch bei dem, ich sag mal, Versagen der Föderation oder dem teilweise oder der Sternflotte vielmehr, ne? Ich weiß, es ging ja vor allen Dingen um die Sternflotte, wenn ich das richtig erinnere, ne? Und das wäre natürlich irgendwie nochmal ganz spannend, wenn das da irgendwo nochmal aufgegriffen werden würde.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir bis 2387 nicht kommen, da explodiert Romulus. Das wären noch 5 Jahre, das heißt noch weitere 5 Staffeln, wobei, wenn jede Staffel ein Jahr bedeutet, ne? Auch das ist ja nicht klar.
Nee, also ich fand, das ging jetzt auch relativ schnell. Also
ja.
Ich hatte irgendwie zwischen 1 und 2 war deutlich mehr Zeit, ne?
Müssen wir mal gucken. Es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der durchaus auch andere Sachen passieren könnten. So.
Ja.
Sie kommen am Raumdock an, wo die Soritas immer noch ohne ihre äußere Hülle liegt und sie docken die Nachbildung der Phoenix an der Seite an. Entschuldigen sich bei Gavin für die Entführung. Und Rutherford sagt immer, ich kann die Automatisierung wieder aktivieren. Dann fliegst du einfach wieder zur Erde zurück und du steigst in Bozeman wieder aus. Und Gavin sagt, nein, ich bin jetzt kein Botaniker mehr. Ich werde jetzt die Galaxie erkunden. Und sie gehen und Gavin bringt die Phoenix zum Warp. Ich habe das nicht gerafft. Den habe ich wirklich nicht gerafft.
Ich weiß auch nicht.
Nee. Ich weiß nicht, ob das auf irgendwas eine Referenz war. Keine Ahnung.
Und wenn es eine Referenz war, na, oder anders, vielleicht wird es ja noch, also ich habe mich dann auch gefragt, vielleicht wird damit jetzt noch irgendwas aufgebaut, was irgendwann später wieder aufgelöst wird oder so, aber wahrscheinlich auch eher nicht, ne?
Ich wüsste irgendwie nicht was, weil irgendwie...
Wird Gavin nicht noch einkassiert hinten?
Ja, ja, ne? Genau, das wird nachher noch erzählt in den Federation News.
Ja, genau, richtig, ja. Aber vielleicht habt ihr es ja verstanden.
Ja, bestimmt. Ja? Also schreibt doch mal in die Kommentare, was es mit Gavin auf sich hatte. Vielleicht auch, was es mit Danny auf sich hatte. Also, oder waren es jetzt einfach nur irgendwelche Figuren, die deswegen geschrieben worden sind, damit Bobby Moynihan sie sprechen kann.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die so 2 relativ präsente Figuren einfach nur so random. Naja, mag schon sein.
Nee.
Ja, ich weiß es nicht. Ich bin unschlüssig.
In Bäumlers Koje finden die 4 dessen Logbücher.
Mhm.
Bäumler sagt dann auch, seine Protokolle gehen bis zur Sternzeit 58018.7 zurück. Das ist ungefähr die Zeit von We'll Always Have Tom Paris, also Episode 3 in der 2. Staffel.
Was ich ja bemerkenswert finde, ist, dass der den nicht irgendwo in der Cloud hat. Also, dass das nicht irgendwo noch gespeichert ist.
Ja, das ziehen die jetzt mit den Pads halt durch bei Lower Decks, ne? Weil es halt auch eine TNG-Style-Serie ist. Ich meine, das TNG hat halt die Clouds nicht gekannt irgendwie.
Nee, das stimmt.
Ja. Leider.
Ja. Auch keine USB-Sticks und so, ja.
Laut seinen ersten Worten hat er tatsächlich das Logbuch des Captains wörtlich aufgezeichnet. Und das entlastet dann Freeman auch sofort, weil sie dann eine Alibi hätte. Problem, er hat auch noch so ein paar persönliche Leckerbissen, möchte ich sagen, in das Logbuch eingefügt. Ne?
Ja.
Also, Ransom hat seinen Namen gesagt oder hat Boiler gesagt, aber Bäumler akzeptiert das schon als seinen Namen. Dann ist Bäumler erwischt worden, als er am Captain's Chair geschnüffelt hat. Schon wieder. Ne? er musste irgendwie von der Atmosphäre auf einem fremden Planeten pupsen. Seine Haare sind gefärbt und niemand kennt seine echte Haarfarbe. Ein Alien-Vogel hat seinen Rucksack gefressen, sein Tricorder ist ins Klo gefallen und er ist nachts mit Blähbauch aufgewacht und konnte nicht pupsen. Das sind so die Stories, die er sonst noch so erzählt.
Und die so ein bisschen die Seriosität der ganzen Unternehmung in Frage stellen.
Das ist das Problem, weil Bäumler hätte eigentlich kein Problem damit, diese Aufzeichnungen trotzdem irgendwie vorspielen zu lassen. Ja. Also ja, dem ist offensichtlich sowieso nichts mehr peinlich.
Ja, nee, mich stört das nicht, dass sie peinlich sind. Nee, nee.
Aber Mariner weiß ja, Glaubwürdigkeit des Zeugens, das wird nichts bringen hier. Ja. Ne? Bäumler ist ein zu großer Weirdo. Und die anderen versuchen dann Mariners Vertrauen in die Gerichtsbarkeit der Föderation zu stärken und sagen so, hey, aber dann glaub doch, also das wird schon gut gehen, auch wenn wir jetzt nicht eingreifen und so.
Ne? Interessanter Moment, ne? Hätte man auch schon irgendwie einen halben Tag vorher machen können, sich den ganzen Bums sparen können.
Ja, haben sie ja gemacht. Also Alonzo Freeman hat das gemacht und Tandy hat das gemacht, ne? Und
ja.
Rutherford hat es nicht gemacht, der macht es jetzt zum ersten Mal, aber immerhin so, ne? Ja. Mariner tut dann auch so, als würde sie überzeugt sein. Und dann gehen die vier an Bord des Shuttles, Joshua Tree, wieder Nationalpark, ne? Mhm. Und Mariner sagt ihnen, dass sie die Backbordgondel noch überprüfen muss. Geht Whatever. Raus, schließt die Tür, Shuttle startet, Automatismus, Bäumler, Tandy, Rutherford fliegen zur Erde zurück. Und Mariner hat sie verarscht, kann man nicht anders sagen.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Aber quasi zu ihrem Guten, ne? Also sie hat ja jetzt Pläne, die, also wenn es bis jetzt nicht schon illegal noch gewesen illegaler, ist, ne? Genau, ja, die dann noch illegaler sind und quasi zu ihrem Schutz hat sie sie weggeschickt. So zumindest der Plan.
Genau. Sie läuft dann zur Brücke, beginnt die Schiffssysteme hochzufahren. Das Shuttle ruft der Mariner und sie sagt ihnen, ja, ich werde nicht gehen, bis ich eindeutige Beweise für die Unschuld meiner Mutter habe. Und deswegen will ich jetzt die Klingonen finden, die ihr diese Verovianischen Bombe vermeintlich verkauft haben sollen.
Ja.
So. Spitzenidee jetzt, so mit diesem ungeschützten Schiff alleine zu den Klingonen zu fliegen.
Auf jeden Fall, super Idee.
Ja.
Aber halt auch typisch Mariner, ne?
Typisch Mariner. Also
ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand.
Genau. Auf der Joshua Tree sind die Ensigns alle besorgt, ne? Sie wollen sie stoppen. Bäumler beschließt, einfach die Heimat des Joshua Tree umzuprogrammieren, weil die Joshua Tree ist auf jeden Fall dafür programmiert, dass sie nach Hause fliegt. Aber wenn man umprogrammiert, wo das zu Hause ist, dann könnte das wieder klappen. Und es klappt auch. Ne? Ja. Shuttle fliegt in Richtung Hangar des Schiffs. Das Problem ist, es erwartet, dass da dann die Erdatmosphäre kommt, die das Shuttle bremst. Die kommt aber nicht.
Ja.
Deswegen rast dieses Ding einfach in diesen Hangar rein und bleibt auf dem Deckel liegen quasi, kann man so sagen.
Also Schiffsentführung, Shuttle zerstört, also läuft richtig gut gerade da.
Ich weiß übrigens nicht, ob das zerstört ist. Also ich finde, es sah ramponiert, aber nicht unbedingt zerstört aus. Ja, bin gespannt, ob wir die Joshua Tree nochmal sehen.
Ja, vermutlich kann man sie reparieren, aber trotzdem macht man sich damit ja keine Freunde, ne?
Das glaube ich auch. Hast du übrigens gemerkt, dass Bäumler den Autopiloten Piloti nennt?
Piloti? Nee.
Das hat er in einem dieser sehr, sehr actionreichen Momente sagt er Piloti. Und ich finde, wir sollten uns das auch angewöhnen, den Autopiloten immer Piloti zu nennen.
Piloti. Da muss ich mal drauf achten. Ja, geil.
So, die Ensigns eilen zur Brücke, überraschen Mariner und fangen an, mit ihr zu kämpfen, weil sie offensichtlich nicht klar denkt.
Ja.
Rutherford versucht, sie aus dem Navigationssystem auszusperren. Aber Mariner kämpft tatsächlich ganz gut und kann die eine Zeit lang zumindest aufhalten. Frage der anderen, warum kannst du so gut kämpfen?
Ja, also, zu Recht, ne? Da wird weiter hier am Mythos Mariner gearbeitet.
Wobei, das hat Mariner begründet. In Mugato Gumato hat sie erzählt, dass sie, immer wenn sie da umgezogen ist und immer wieder auf ein neues Schiff gekommen ist, wollte sie keine neuen Freunde finden und hat deswegen viel Zeit gehabt, um selbst Kampfkünste zu üben.
Mhm.
Im Holodeck.
Wollen wir das mal glauben. Ja, es ist schon eine gute Begründung.
Währenddessen auf einer nahegelegenen Raumstation im Orbit der Erde, Typ Regula 1, wir kennen sie aus den Filmen, sitzen zwei Sicherheitsoffiziere, haben Dienst, der eine spielt 3D-Schach, offensichtlich ist dieser Dienst nicht besonders spannend.
Nee.
Als plötzlich die Sarita vorbeifliegt. So, sag mal,
was?
Haben wir heute einen Cerritos-Start? Nein, die Cerritos sind trocken. Ja. Nein, die Cerritos ist da.
Guck aus dem Fenster, riesengroß.
Ja, sie schlagen dann Alarm.
Ja. Das ist doch relativ konsequent dafür, dass die eigentlich eher sonst so eine eher gemütliche Kugel schieben, so, ne?
Ja, aber konsequent auch erst, nachdem sie das geklärt haben, dass das jetzt tatsächlich die Cerritos ist.
Ja, stimmt. Es geht alles, es braucht ein bisschen Zeit.
Auf der Brücke gelingt es Rutherford Mariner, aus dem Navigationssystem des Cerritos auszusperren. Mariner ist bestürzt, sackt zusammen und gibt zu, dass sie große Angst hat, ihre Mutter durch diese ganze Chose zu verlieren.
Mhm. Ein menschlicher Moment des vielleicht Nichts-Menschens Mariner.
Die anderen versammeln sich um sie, versichern ihr, dass sie, egal was passiert, dass sie immer unterstützen werden. Und es ist ja für diese Staffel angekündigt, dass solche Charaktermomente etwas tiefer werden.
Ja.
Ich finde, das hier war sowas wie ein Anfang.
Mhm.
Also ich bin gespannt, wie sich das während der Staffel bemerkbar macht, dass wir dann tiefere Charaktermomente der einzelnen Leute bekommen.
Ja, es wirkt natürlich auch auf jeden Fall immer stark, gerade ne, wenn eben so eine starke Figur wie Mariner, die halt schon viel hinter dieser Fassade sich versteckt, dann dann mal quasi so ein bisschen den Schutz fallen lässt, ne?
Ja, genau. Auch sehr, sehr schöner Moment, wo dann Lower Decks ein Stück weit über sich hinauswächst und eben nicht mehr nur Gag an Gag an Gag ist, ne?
Ja, genau.
Und Referenz an Referenz. In diesem Moment ruft die Sicherheit die Cerritos und fragt, ja, immer, wie ist denn die Situation? Ne?
Mhm.
Und die rufen auch nicht nur, sondern sind sofort hingeflogen mit Federation Attack Fighters. Die kennen wir aus DS9, der Maquis Teil 2.
Mhm.
Jetzt überlegen die, was sie antworten sollen. Und dann merken sie aber plötzlich, dass diese Verugament-Migration auf sie zukommt. Ne? Diese große Wolke von Extremophilen. Und die setzen sich irgendwie auf den Schiffsrumpf und synthetisieren dort Kohlenstoff. De facto feiern sie eine Orgie.
So. Ja.
Erinnert übrigens so ein bisschen an die Voyager-Folge Elogium. Da gibt es auch so eine Paarungsgeschichte von irgendwelchen Weltraumwesen vor der Voyager. Aha. Und da wird Kes ganz verrückt durch.
Aber gab es nicht auch mal eine Folge, wo war das auch Voyager, wo quasi das Raumschiff selber zum Objekt der Begierde wurde?
Das kann sein.
Egal.
Ich habe da mal Verugament gegoogelt. Ja. Soweit ich das gecheckt habe, gibt es das wirklich nicht eigentlich?
Wirklich nicht.
Wirklich nicht. Also ja. Verugament habe ich jetzt wirklich nur im Kontext dieser Folge gefunden.
Ja.
Extremophile Bakterien gibt es aber natürlich. Ne? Die sind eben Bakterien, die extreme Umweltbedingungen zum Überleben brauchen. Und offensichtlich ist die Angewohnheit dieser Extremophilen hier, dass sie Kohlenstoff synthetisieren. Warum auch immer. So.
Okay.
Tandy hat dann auf jeden Fall eine Idee und sagt, wissenschaftliches Experiment und ihr dürft uns nicht stören, ihr dürft uns nicht unterbrechen. Und die Security so, okay, wir sind nicht überzeugt, wir kommen an Bord.
Okay. Wobei die noch einigermaßen gechillt sind, ne, finde ich auch. Ne? Also die sind ja
nach. Sie schießen sie nicht ab.
Nee, genau. Und sie starten ja auch eine halbwegs freundliche Konversation dann. Ne?
Ja, so einigermaßen. Ne?
Ja.
Das Sicherheitsteam betritt den Hangar und da kümmern sich unsere vier gerade dann um die vielen Gameten der Verugament-Population. Sie haben nämlich die Idee gehabt, einfach den Hangar aufzumachen und die reinzulassen. So. Das überzeugt dann auch das Sicherheitsteam, dass die tatsächlich helfen und einer von den beiden ist dann sogar so sehr, sehr bewundernswert über dieses Engagement für die Wissenschaft. So ja. Vier junge Ensigns, die sich für die Wissenschaft einsetzen. Ganz, wow. Ganz toll. Sehe ich gerne. Nur noch eine Frage hier fürs Protokoll. Welcher Offizier hat das befohlen?
Ja, nur kurz, dann brauchen wir einen Namen. So. Schwierig.
Und ich so, und dann kommt Captain Freeman von hinten.
Ja.
Und sagt, ich war's. Ja, und die Sicherheitsoffiziere gehen dann auch sofort. Ja.
Verrückt.
Freeman, Shax, Tiana.
Alle wieder da und Freeman ist free.
Free.
Ja.
Free women. Mariner umarmt sie auch sofort und fragt, und der Prozess? Bist du auf der Flucht? Und Admiral Daddy Alonso sagt dann, nein, der Prozess ist vorbei.
Ja.
So. Ja, und dann sehen wir einen epischen Zusammenschnitt, erzählt von Freeman den Verlauf der ganzen Chose. Die Sternenflotte hat nämlich parallel zum Prozess geheime Ermittlungen angestellt. Dazu sehen wir übrigens eine Zeichnung vom Gerichtssaal.
Ja.
Sah sehr aus wie die Folge Court Martial, TNG, glaube ich, erste Staffel.
Ja.
Und ich finde, eine der Richterinnen könnte Philippa Louvois sein aus The Measure of a Man. Also rein optisch sah die so ein bisschen so aus.
Alte Freundin von Picard.
Ja, genau. Mhm. So, aber das mit den Ermittlungen ist dann so gelaufen. Angeführt wurden die Ermittlungen von Captain Morgan Bateson. Mhm. Den kennen wir.
Ach was.
Ja. Und deswegen habe ich eben erzählt. TNG-Episode Cause and Effect.
Aha.
Captain Bateson war nämlich der Captain der USS Bozeman.
Aha.
Und Brandon Braga hat die Episode Cause and Effect geschrieben und der hat schon wieder Bozeman reingeschrieben in die Episode.
Geil.
Genau. Und die Bozeman ist mit der Enterprise zusammen in der Zeitschleife gelandet, in der Typhoon-Ausdehnung, in der die Enterprise dann immer wieder zerstört wurde, bis die Enterprise das Ding am Ende lösen konnte. Das Witzige ist, die USS Bozeman unter Bateson war schon knapp 90 Jahre früher in diese Raumzeitverzerrung geraten. Bateson ist also mittlerweile, zu der Zeit, wo hier Lower Decks spielt, mindestens 150 Jahre alt, also wenn man nur vom Geburtstag ausgeht.
Ja, aber ist halt seine Weile nicht gealtert.
Genau. In Generations steht auf einem Chart, dass Bateson 3 Jahre später immer noch der Captain der Bozeman ist. Und jetzt sind wir 11 Jahre nach Generations, da ist er Chef des Special Ops Teams auf Parklet Planet. zu dem übrigens noch 2 Menschen und eine Vulkanierin gehören.
Mhm. So.
Und das Outfit des Special Ops Teams sind die Stealth-Anzüge, die wir aus Chain of Command kennen, aus geheime Mission auf Celtris 3. Also alles sehr TNG-ig, finde ich, dieses Team da. So. So, das Team findet einen Fälscher, der das Filmmaterial gefälscht hat, auf dem Freeman mit der veruvianischen Bombe zu sehen ist. Das ist nämlich tatsächlich eigentlich ein Packlet. So, Packlet-Schauspieler.
Ja, das widerspricht sich eigentlich ein bisschen, aber okay, ja.
Sie verfolgen dann den Fälscher, stellen ihn in der romulanischen neutralen Zone und der Fälscher ist ein Zekdorn. Also wie der Typ, der in den News vorgekommen ist.
Ja.
Dieser strategisch Typ. So.
Ja, wo ein 6-Jähriger dieses Spiel.
Genau.
Ja.
Das Schiff scheint übrigens ein retellianischer Frachter zu sein. Den haben wir in der Enterprise-Episode Precious Cargo schon mal gesehen. Und Captain Bateson benutzt ein Schiff der Akira-Klasse.
Mhm.
So. Jetzt haben sie ihn festgenommen, diesen Zekdorn, und lassen ihn dann von Tuvok verhören.
Genau, geil.
Erstmalige Erwähnung von Tuvok nach Endgame.
Ja.
Deutet vielleicht auch darauf hin, dass der, dass diese neuronale Verschlechterung, der hatte ja irgendwie so eine Krankheit, ne?
Ah, ja, stimmt, ja.
Dass die offensichtlich geheilt wurde, könnte man so sagen. Schön.
Stimmt, also, ja.
Tuvok wollte ja immer alle so befragen und hat das ganz oft auch mit Gedankenverschmelzen gemacht. Also, auch
Der ist ein bisschen inflationärer mit umgegangen. Ne?
Genau, das passt auch irgendwie zu ihm, dass er da jetzt so ein Ermittler ist bei der Föderation. Ja, und daraufhin kommt das Geständnis des Fälschers. Ja, es waren die Packlets selbst. Sie haben ihren Planeten hochgejagt, um von der Föderation zu fordern, sie auf einem anderen Planeten anzusiedeln, der mehr Ressourcen hat.
Genialer Plan.
Genialer Plan. Freeman sagt dann auch, ja, Classic Samaritan Snare. Ne? Ist natürlich eine Anspielung auf die Episode, wo die Packlets einen Notruf an die Föderation absetzen, um ihr dann Technologie zu stehlen. Und da sehen wir einen Rückblick in Picards Vergangenheit in der Folge. Samaritan Snare.
Ja.
Das Herz eines Captains heißt sie auf Deutsch, glaube ich, ne?
Ja, kann sein.
Am Ende der ganzen Nummer wird auf jeden Fall die Packlet-Prinzessin festgenommen und Tuvok, Freeman, Bateson, Ransom, Shax und Tiana treten triumphierend vor die Presse vorm Gerichtsgebäude.
Tja, Belief in the Federation.
Ja, es ist eine absolute Liebeserklärung an die Sternflotte.
Ja. Ne?
Und an die Föderation, die Mariner ganz schön doof aussehen lässt, weil sie halt nicht an das System geglaubt hat.
Ja, und uns irgendwie ein Stück weit auch, weil wir natürlich mit ihr Zweifel hatten, aber eigentlich, wenn wir uns in dieser TNG-Welt bewegen, ja, und diese TNG-Vibes, du hast ja eben schon gesagt, ne, die atmet ja irgendwie gefühlt jede zweite Szene sehr intensiv, so, ne, dann hätten wir eigentlich, also wenn es eine TNG-Folge gewesen wäre, hätten wir auf jeden Fall an die Föderation geglaubt, oder? Ich finde es ganz spannend, weil klar gab es da auch mal so, ne, die Admirals, die waren auch nicht immer irgendwie so, aber man konnte doch am Ende daran glauben, dass die Föderation und wenn nicht sie, dann aber mit langem Arm die Enterprise-Crew mithilfe der Föderation irgendwas wieder hinbiegt. So, ne?
Es ist total spannend. Es ist, finde ich, so ein zweischneidiges Schwert, weil du hast schon recht, die Föderation ist irgendwie das Maß aller Dinge in TNG. Auf der anderen Seite, die Leute, die von der Föderation kommen, extern auf die Enterprise, sind fast immer Admirals.
Ja, das
die
stimmt.
Sind alle irgendwie schlecht. Und wir merken dann auch in DS9, dass die Föderation durchaus brüchig ist, wenn sie dann irgendwie mal mit einer Bedrohung von außen konfrontiert wird. Und in Picard erleben wir ja auch, dass die Föderation dann auch irgendwann, wenn sie große Hilfe leisten muss bei den Romulanern, dann auch so halb wirklich zusammenbricht und rechte Kräfte aktiv werden und sowas. Also ich wäre jetzt eher bei, wir beschäftigen uns jetzt so lange mit Star Trek und wir müssen sagen, bei der Sternflotte wären wir auch eher vorsichtig. Hm. Aber du hast schon recht, es ist.
Naja, ich glaube, wenn es eine TNG-Folge wäre, dann trotz dieser Batmirals, ne, hast du ja trotzdem immer so dieses Gefühl gehabt, die Föderation ist das, was es schon irgendwie geregelt, also auch die Sternflotte ist das, was es schon geregelt bekommt so am Ende. Ne?
Janusköpfig, würde ich fast sagen.
Oh, hört.
Naja.
Ja. Yeah.
Freeman ist jetzt nicht gut, auf Mariner zu sprechen.
Nee.
Sagt so, ja, aber ich bin eine Stunde, nachdem ich freigelassen wurde, musste ich erfahren, dass meine Tochter die Cerritos geklaut hat. Sie befiehlt dann Rutherford, Bäumler und Tandy, das Hangardeck von diesen Extremophilen zu befreien. Tandy versucht ihr noch gerade irgendwas zu erklären, aber dann merkt sie auch, die will jetzt gerade nicht so richtig Erklärungen hören.
Ja.
Und Mariner muss zum Rapport in Büro Freeman.
Ja. Wobei ich schon auch das Gefühl habe, jetzt auch bei dem jetzt folgenden Gespräch, dass man schon durchhört, dass Freeman versteht, dass das eigentlich auch eine kleine Liebeserklärung ihrer Tochter ist, so, ne?
Ja, aber das ist ein Problem für Freeman und das merkt sie jetzt in dem nächsten Gespräch und das finde ich ein durchaus ernsthaftes Gespräch, auch wenn es natürlich an dieser Stelle auch wieder so ein bisschen lustig gemacht worden ist.
Ja.
Aber Freeman merkt, ja, du hast das aus Liebe gemacht und ich liebe dich und alles gut, ne? So, also ich habe schon verstanden, warum du das gemacht hast und du wolltest nichts Böses. Aber du kennst halt auch keine Grenzen und keine Autoritätsstruktur. Und das ist ein Problem. Und es ist vor allen Dingen ein Problem, weil ich dein Captain bin und du im Zweifel nicht auf mich hören würdest. Mhm. So.
Das heißt, sie auch nichts tun würde, ne? Also sie ist halt auch die am Ende wahrscheinlich sie nicht von der Cerritos runterwerfen würde. So, ne?
Genau, weil die Cerritos ja schon die letzte Chance ist. Sie ist ja von allen anderen Schiffen schon runtergeflogen. Das heißt, die Cerritos die letzte Chance. Und da fliegt sie nicht runter, weil Freeman Captain ist.
Ja.
Und Freeman sagt, das geht nicht, weil dann auf Dauer eben meine gesamte Autorität flöten geht, wenn die anderen merken, dass du sowieso machen kannst, was du willst und nicht rausfliegst.
Fällt also ja früh auf nach zwei Staffeln.
Also hat Freeman jetzt eine Idee. Es gibt jetzt eine neue Autoritätsperson, die Aufsicht über Mariner hat und die auch anders als Freeman entscheiden könnte, dass Mariner aus der Sternflotte geworfen wird. Nämlich Jack Ransom. Zitat, I'm your mama now.
Ja, der einen sehr spooky Auftritt hat da irgendwie, ne?
Irgendwie schon, ja. Also ich hätte ihn auch nicht gern als Chef tatsächlich, aber
aber eigentlich haben die sich ja auch mal, also es gab ja schon Phasen, wo die sich ganz gut verstanden haben. Also es gab auch Konkurrenzkampf und so, aber ich hatte jetzt nicht so als totale Kontrahenten irgendwie.
Aber ja, hatte ich schon oft das Gefühl, gerade in der letzten Staffel war das immer schon wieder so die Anspielung, dass Ransom echt auch gar keinen Bock auf Mariner hat, weil Mariner sich eben alles leisten kann und trotzdem von Freeman gedeckt wird. Ja.
So oder so, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt kein Spaß für sie werden.
Aber für uns.
Ja, die Frage ist natürlich jetzt, was passiert, weil ne, zwangsläufig könnte natürlich jetzt genau das passieren, was man erwartet, dass sie wieder über die Stränge schlägt, weil warum sollte sie sich jetzt plötzlich fügen können? Also sie hat es ja auch gar nicht gelernt. Und dann fliegt sie raus aus der Nummer und mal gucken, was dann passiert.
We will see.
Yes.
Wir haben noch eine Szene zurück im Hangar. Ne, da freuen sich Bäumler, Tandy und Rutherford wieder auf der Cerritos zu sein, auch wenn sie hier diesen ganzen Quatsch aufräumen müssen, diese ganzen Extremophilen, die sich da in alle möglichen Ecken und Enden geschleimt haben. Sie schalten dann Federation News Network ein, weil sie denken, ja, vielleicht sehen wir auch eine Berichterstattung über den Prozess.
Ja.
Die kriegen sie nicht. Stattdessen zwei andere Meldungen, nämlich erstens der kleine Junge, der Fermats letzten Satz löste.
Ja.
Das ist ja so ein Mathematiker, der irgendwie so einen Beweis gesucht hat für etwas, was eigentlich feststeht, so, aber was man mathematisch irgendwie nicht beweisen kann. Mhm. Und keine Ahnung, ich bin kein Mathematiker, aber die Geschichte, wie das Ding in Star Trek behandelt worden ist, ist ganz witzig, weil Captain Picard versucht, das mal zu lösen, dieses Theorem, diesen Fermats letzten Satz, in The Royal.
Ist das diese Hotelfolge? Nee.
Weiß ich nicht gerade. Kann sein. Ich habe da auch diese Drehtür im Kopf.
Die Worf nicht bedienen kann.
Und Jadzia Dax In Facets sagt sie, einer ihrer früheren Hosts, Tobin, hat den originellsten Beweis seit Wiles vor über 300 Jahren gebracht. So, und das Witzige ist, das sind zwei unterschiedliche Bemerkungen über die Vergangenheit, weil nämlich zwischen der The Royale-Folge und der Facets-Folge von DS9 wurde das Ding gelöst.
Ach was.
1995. Und zwar von Andrew Wiles, den Jadzia Dax hier zitiert. So, also das ist der erste Beweis dieses letzten Satz von Fermat und der lag zwischen der Ausstrahlung der beiden Folgen. Was natürlich ärgerlich ist, weil irgendwie Picard ja gedacht hat, er müsste das erstmalig lösen.
Geil. Ja, ja, witzig.
Genau, und jetzt ist es hier offensichtlich von einem kleinen Jungen gelöst worden.
Auch nicht schlecht.
Und die zweite größere Meldung ist, wir sehen Gavin wieder. Ne?
Ja.
Der wurde aufgelesen, vom Schiff weggezogen. Ja, und wir sehen auch, dass neben der Phoenix ein Runabout Danube-Klasse oder Danube-Klasse angedockt ist. Danube-Klasse sind die Standard-Shuttles von DS9. Hm. Jetzt habe ich es auch endlich übrigens kapiert. Danube ist der englische Name für die Donau. Also das passt zu den ganzen sonstigen Shuttle-Bezeichnungen von DS9, die alle nach Flüssen benannt worden sind.
Genau, ja. Hm.
Ich dachte immer, was ist denn Danube, wenn ich das gelesen habe? Aber es ist Danube, also es ist halt die Donau, ja.
Okay. Das wusste ich auch nicht tatsächlich.
Wieder was gelernt.
Ja, schön, toll. Bildungsauftrag erfüllt in diesem Podcast.
Hervorragend. Und damit geht diese Folge zu Ende.
Da schneller, als man denkt, ja. Also jetzt nicht wir unbedingt. Ich glaube, das ist relativ erwartungskonform, was wir jetzt hier geliefert haben.
Glaube ich auch.
Ja. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich fand die tatsächlich sehr kurzweilig, diese Folge.
Ja. Ja, ja, fand ich auch. Hat mir auch extrem gut gefallen. Wir müssen jetzt ja, sollen wir irgendwie Punkte geben oder sowas?
Haben wir noch nie gemacht. Also haben wir schon gemacht, aber wir haben gesagt, irgendwie wir lassen das wieder, weil das irgendwie so gefährlich ist. Ne?
Ja, genau. Also wir geben Daumen hoch, guter Start in die Staffel. Lower Decks macht im Prinzip genau da weiter, wo es aufgehört hat.
Ne? Ja, ja. Das sagst du jetzt einfach so, ohne mich gefragt zu haben. Das finde ich ganz interessant. Aber ja, ich stimme zu. Also ich habe wirklich...
Entschuldigung.
Hast du schon so rausgehört, ne?
Ich hab's rausgehört. Ja, ich dachte, du hättest es schon gesagt gerade. So. Ja. Aber erzähl doch nur nochmal.
Nein, es ist, was soll man noch lange drum herum reden? Also es ist wirklich eine gute Folge gewesen, die sehr viel Spaß gemacht hat, sehr kurzweilig war, mit Tiefe und Humor. Was will man mehr?
Übrigens, die Prämisse dieser Episode.
Hm? Ja.
Ist mir mal aufgefallen, haben wir noch überhaupt nicht gesagt, ist im Prinzip die von Star Trek 3.
Stimmt, ja, du hast völlig recht.
Also
und auch gefühlt auch von ungefähr 150 anderen Star Trek, weiß ich nicht, Filmen, Serien oder so, oder? Also, dass irgendwer irgendwo gerettet werden muss und man ein Raumschiff klaut dafür, passiert halt häufiger mal, ne?
Ja, weiß ich gar nicht, ob das so häufig passiert, aber auf jeden Fall passiert es in Star Trek 3 und hier.
Ja.
So viel können wir schon mal sagen.
So viel können wir schon mal sagen, auf jeden Fall.
Ja. Nee, keine Ahnung. Also, ja. Unser Fazit ist sehr gleichmütig, habe ich das Gefühl.
Ja. So. Es gibt eigentlich nicht so viel zu kritisieren. Aber du hast ja eben gesagt, du würdest gerne noch irgendwas kritisieren.
Ja, ich muss gerade kurz überlegen. Ja, das ist so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Im Prinzip, die Story hätten wir und haben wir bei Star Trek 3 schon kritisiert, weil im Endeffekt da gar nicht so viel passiert.
Ja.
So, ne? Und man könnte natürlich bei Lower Decks irgendwie, vielleicht, ich weiß nicht, ob Lower Decks dann noch besser wäre oder Lower Decks dann anders wäre und wir wollen Lower Decks ja eigentlich gar nicht anders haben, aber man könnte natürlich sagen, wenn diese Story jetzt in einer Live-Action-Serie so passieren würde, würden wir sagen, boah, ist das banaler Quatsch. So, ne? Nur, das ist halt der Punkt von Lower Decks, ne? Dass die eben banalen Quatsch erzählen wollen. So. Und dann auf der Reise zu diesem banalen Quatsch passiert dann halt auch noch irgendwas. Ne? Und so auch so ein bisschen Charakterentwicklung, und zwar gute Charakterentwicklung. Deswegen wollte ich am Anfang auch sagen, das ist jetzt nicht irgendwie Kritik an Lower Decks, es ist nur eine Anmerkung. Wenn wir die Story kritisieren würden, wenn wir sagen würden, okay, wie viele Sterne kriegt denn die Story? Dann würden wir sagen, ja, keine Ahnung, 1, 2 oder sowas, weil das ist halt Unsinn. So, ne? Also es geht halt um nichts im Endeffekt.
Aber es ist eine ganz spannende Erkenntnis, die wir bestimmt auch schon mal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob wir sie jemals verbalisiert haben, aber ne, die Story ist bei Lower Decks tatsächlich einfach nicht so wichtig. Ne? Während wir sehr intensiv über die Storylines in den anderen Serien ja diskutieren und auch häufig ja nicht so wahnsinnig richtig gut zufrieden sind, zumindest mit einzelnen Phasen, ist es hier fast egal, ne? Also auch schon eigentlich auch in den ersten zwei Staffeln fast egal gewesen, weil es eher die Momente sind, auf die es ankommt,
ja,
die durch die Story dann halt generiert werden, aber ja, ob die jetzt dahin fliegen oder dahin fliegen, ist halt eigentlich wurscht.
Eben. Und Lower Decks nimmt halt so ein Schema, das sie sich mittlerweile eingeübt hatten, was auch schlau ist, ne? Sie gehen an irgendeinen Ort, wo sie ganz viele Referenzen einbauen können. Ne? Hier war es Bozeman, dann ist es mal irgendein Museum, wo ganz viel Zeugs lagert.
Eine der schlimmsten Folgen, die wir hier gemacht haben.
Oder hier
jedes Ding haben wir so.
Okay, Planet, wo dann alle möglichen Zonen waren, die klingonische Zone, die romulanische Zone, die Whatever-Zone. Ne? So, also wir gehen an irgendwelche Orte, wo wir dann im Referenzfeuerwerk abfeuern können. So. Das ist natürlich ein super Schema, weil es uns aber auch so Bock macht. Ne? Also ich meine, das ist nicht nur in der Besprechung macht das natürlich sehr, sehr viel Spaß, diese ganzen Sachen zu finden. Ne? Und schreibt bitte noch drunter, wenn ihr noch irgendwas anderes gefunden habt. Aber es macht uns eben dann auch Spaß, weil wir das angucken können und dann eben so schmunzeln müssen. Ah, guck mal hier, Buttlet, ne? So nach dem Motto.
Ja, ich muss immer schmunzeln, wenn ich ein Buttlet sehe. es ist halt die spannende Frage, ob das sich auf Dauer abnutzt. Ne? Das ist eher so ein bisschen. Ich habe schon Bock jetzt auch mit den Charakteren, die da natürlich immer weiter wachsen, ne? Also und immer irgendwie immer greifbarer werden, auch mehr zu erleben, das, ne, sie mehr kennenzulernen, das soll ja passieren, hast du eben schon gesagt in dieser Staffel, aber auch mit ihnen wirklich vielleicht ein bisschen noch was Tieferes zu erleben. So. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht, ne, so ähnlich so wie bei The Orville, irgendwann umschlägt, ne, dass es dann diese ernsten Anteile, die es jetzt auch gibt, dass die, das haben wir ja auch in der zweiten Staffel eigentlich schon so ein bisschen eben so erlebt, ne, dass die dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Gewicht bekommen.
Ich wollte es gerade sagen, wir haben es am Ende der ersten Staffel war es schon so, dass wir da 3-4 Episoden hatten, ich glaube 3 vor allen Dingen,
die so
überragend waren, die ein bisschen zusammenhingen, aber die vor allen Dingen auch so ein bisschen tiefer auch in die Story gelegt hatten. Das hatten wir in der zweiten Staffel dann noch ein Stück mehr. Und hier wird jetzt halt ein Bogen aus der zweiten Staffel sehr, sehr schnell abgefrühstückt. Ich glaube auch, dass die Packlets irgendwann durch sind, weil der Gag, den kannst du halt nicht, glaube ich, ewig ziehen.
Nee, vielleicht auch schon damit. Vielleicht ist damit auch erledigt.
Das kann echt das Ende der Packlets jetzt hier sein. Und dann sehen wir mal, was denn da noch so kommt. Ich glaube schon, dass sie auch den Anspruch haben, dass die Storys auch ein bisschen tiefer werden. Jetzt auch als in dieser Folge hier. Und dann werden wir sehen. Also ich glaube, wenn Lower Decks es schafft, die Erfolgsformel weiterzuführen quasi und gleichzeitig halt noch Story da reinzubringen. Und zwar Story, bei der wir sagen, wow, okay, jetzt haben sie so eine richtig krasse Story hier erzählt. Dann ist da gar keine Grenzen mehr gesetzt. Ja. Und vielleicht ist das noch das Stück mehr, was Lower Decks noch erreichen könnte.
Ja.
Wobei das eben nicht die Kritik daran ist, was sie uns gerade zeigen, weil das, was sie uns gerade zeigen, ist schon super.
So. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und wie es weitergeht, weiß ja auch kein Schwein, weil im Prinzip haben sie jetzt nur mit dieser Folge aufgeräumt mit der letzten Staffel so und jetzt sind wir wieder auf Stand Null. Und wo es von jetzt
Stand Null würde ich nicht sagen. Wir haben noch, die Rutherford hat dieses Implantat-Ding, wo wir noch nicht ganz wissen, wo es herkommt.
Diese ganzen Nebenplots oder Fragen, die halt irgendwie, ne, auch Mariners Vergangenheit und was
ja, ist, und
ne?
Bäumlers Klon, der immer noch auf der Titan ist.
Genau, ne? Also, ne, es bleibt ja irgendwie was übrig, aber, ne, was jetzt so storymäßig passieren könnte. Genau,
diese Hauptstory mit den Pilots, die ist erstmal vorbei.
Da weiß man jetzt, ne, irgendwie noch nichts.
Wir werden sehen. Ich bin total gespannt, wie ihr das denn fandet.
Ich auch. Ja, und vor allen Dingen, ob ihr noch mehr gefunden habt, hat der Andi ja eben schon gesagt, immer her damit, wenn ihr da noch irgendwie, und vor allen Dingen halt auch mit diesen beiden Charakteren, die wir eben schon angesprochen haben, ob die irgendwie noch irgendwas Deeperes sind, was wir nicht gecheckt, sowieso nicht, aber was selbst Andi nicht gecheckt hat. Sagt uns Bescheid überhaupt, wie ist denn, ne, dass Lower Decks wieder da ist? Was macht das emotional mit euch?
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291 UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Ich mochte den inneren Reinhold Beckmann, den du gerade in dir getriggert hast.
Ja, was?
Was macht das mit euch?
Ja, der fehlt
einfach. Der jetzt wieder da ist. Ja,
er fehlt einfach in der Fernsehlandschaft.
Irgendwie. Ich habe, als ich jetzt im Sommer diesen Jan-Ulrich-Cast gehört habe, dann waren auch noch mal so ein paar Auszüge aus Jan-Ulrich kommt zu Beckmann, kurz nachdem er des Dopings überführt worden ist. Beckmann interviewt ihn dann dazu irgendwie und das war auch wieder so, ja, und was halten Sie eigentlich von Doping?
Was hat diese Substanz mit Ihnen gemacht?
Ja. Was macht das jetzt mit ihm? Ja. Ha, toll.
Ja, du. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht, ehrlich gesagt, weil jetzt ist es irgendwie kurz nach 6, kann ich jetzt nicht ins Bett gehen. Normalerweise gehe ich ins Bett, wenn wir gepodcast haben.
Tja.
Ja.
Erzählt uns mal, was kann man denn am Samstagabend noch so Schönes machen?
Sonntag, es ist Sonntag.
Sonntagabend.
Du musst morgen arbeiten.
Sonntag?
Vergiss das nicht. Du musst morgen arbeiten.
Ich muss noch ganz viele Folgen von Was wäre, wenn auf Englisch What If gucken. Für einen anderen Podcast. Das ist eine Marvel-Serie.
Nie gehört. Doch, tatsächlich schon gehört. Auch gar nicht so viel Schlechtes. Also, ich habe halt keine Ahnung von Marvel. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Sonst macht diese Serie keinen Spaß, ne? Weil es ja um alternative Szenarien geht zu dem, was in der Marvel-Welt passiert ist. Sonst
genau.
Ist wahrscheinlich witzlos, wenn man die Marvel-Welt.
Ich kann dir jetzt nichts darüber sagen, wie ich das finde. Das muss in einem anderen Podcast gesagt werden. Ja. Deswegen hört doch am Mittwoch rein. Marvel ist Marvel Mittwoch, wenn es wieder heißt. Einfach Marvel.
Damit ist der Werbeblock vorbei.
Hast du auch noch was zu bewerben? Was machst du diese Woche so? Was produzierst du so?
Was produziere ich denn? Ich produziere mich.
Kommt eine neue Folge Story Quarks?
Diese Woche. Ich produziere tatsächlich eine neue Folge Story Quarks, aber die kommt erst, ich glaube, Ende des nächsten Monats.
Darfst du schon sagen, worum es geht?
Ich bin mir nicht sicher.
Okay, dann sag's nicht. Gibt's einen Teaser, was du sonst so machst diese Woche?
Ihr könnt bei mir aufstehen, Morningshow. Morningshow bei Deutschlandfunk Nova. Und ansonsten gibt's.
Da geht's um tagesaktuelle Sachen.
Und morgen erzähle ich was über 25 Jahre Netflix. Wen wundert's, nachdem ich das eben gedroppt habe?
Ach, deswegen.
Naja, ich bin ja Wissenspolemiker. Alles das, was ich gerade erzähle, das habe ich irgendwo aufgesaugt und werde es danach wieder loslassen.
Das geht mir auch so.
Ja.
Deswegen habe ich ja keine Ahnung von Star Trek, wo ich da ununterbrochen überrede.
Ja, es ist strange. Es ist richtig strange. Am Donnerstag gibt es einen Quarks-Podcast von mir, Quarks Daily, wenn ihr möchtet. So. Aber das ist auch alles egal, weil wir finden uns ja hier zusammen, um über Star Trek zu reden und nicht über irgendeinen komischen Marvel- oder Wissenschaftskram.
Und gucken wir doch mal, ob wir über Star Trek 4 reden werden diese Woche. Vielleicht nicht. Auf jeden Fall nächste Woche oder nächstes Wochenende oder vielleicht am Montag oder so irgendwie über die zweite Folge von der dritten Staffel Lower Decks, die da heißt, Sebastian.
Oh, ich weiß es gar nicht. Ich habe da gar nicht geguckt. Hast du schon geschaut?
Nee, aber ich bin Gott sei Dank gerade auf Memory Alpha, sodass ich einfach gucken kann.
Ich bin auch bei Memory Alpha, aber ich bin zu langsam.
Ich auch. Sie heißt natürlich The Least Dangerous Game.
Natürlich.
Wir werden sehen, worum es da denn wohl geht.
Und ihr auch. Und dann sprechen wir drüber. Das wird toll.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.